So, ja, jetzt gleich die 72. Folge, heute mit extremen Spartipps für euch.
Aber sowas von.
An Moderatoren haben wir nicht gespart. Marc ist wieder dabei, René ist dabei, ich bin dabei.
Ja, ich bin auch da. Hallo.
Genau, ja, habe ich ja gesagt, genau. Ja, interessante Tipps. Wie könnt ihr Geld sparen? Was steckt hinter Sparen? Beim Einkaufen sparen, beim Strom, beim Gas, beim Benzin und beim Telefonanbieter.
Eins ist sicher, nach der Sendung seid ihr durch unsere Spartipps reicher an Informationen.
Definitiv.
Ein Knaller. Ne?
Und,
ein absoluter
deswegen
Knaller.
Lohnt
hat sich jetzt schon gelohnt.
Jetzt reinzuhören. Genau.
Bis gleich.
Also, viel Spaß bei Folge 72. Hallo und herzlich willkommen zur 72. Ausgabe vom Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ein Podcast von drei waschechten Berlinern aus der Hauptstadt. Nicht nur für Berliner. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der sich seine Notizen für diesen Podcast immer unter das Kopfkissen packt. Hallo René.
Hallo, Icke bin's. Herzlich willkommen auch von mir an den digitalen Empfangsgeräten da draußen. Heute am 17. November 2021. Was soll ich sagen? Ja. Danke für die herzliche Begrüßung, Stefan. Und die reiche ich auch gleich mal weiter an unseren Dritten im Bunde. Hallo, Marc.
Ja, hallo, René. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Hallo, Stefan.
Hallo, Marc.
Schön, dass wir drei es wieder geschafft haben. Endlich mal wieder zu ja. dritt. Und das ist wie mit allen Dingen im Leben. Man vermisst etwas erst dann, wenn es nicht mehr da ist. Und so ging mir das bei der letzten Ausgabe, wo ich kurz vor sich absagen musste. Das habe ich ja so vermisst, wie ich jetzt gemerkt habe. Bin sehr froh, dass ich wieder dabei sein darf. Und los geht's.
Durch dein Fehlen war die Intimität zwischen mir und Stefan einfach auch ein bisschen inniger gewesen, weil zu dritt macht zwar mehr Spaß, aber zu dritt kann man sich nicht so auf den anderen konzentrieren.
Oh. Absolut, absolut. Ne? Also, Marc ist back. Wir sind wieder in der Stammbesetzung und da kann doch einer tollen Folge nichts im Weg stehen, oder?
So say we all.
Definitiv, definitiv. Fangen wir doch an, Stefan. Wie war deine Woche?
Mensch, du kommst mir zuvor. Ich wollte dich gerade fragen.
Ich dachte, jetzt, ich würde dich mal fragen. Nicht, dass es den Eindruck erweckt, als wenn du dich nur für uns interessierst, aber ja.
Ja, wie war meine Woche? Die Wochen sind sehr entspannt. Die Wochenenden sind ziemlich stressig, weil ich viel unterwegs bin. Und mich sportlich betätige, sozusagen.
Nein, das tust du nicht.
Ja. ich lasse andere sportlich betätigen.
Aha,
ich kontrolliere nur.
Wir töten uns langsam zur Wahrheit durch.
Nee, dein Engagement.
Mist.
Dein ehrenamtliches Engagement, über das wir ja auch nochmal reden wollen.
Genau das, ne? Richtig, aber das machen wir nicht in der heutigen Sendung. Ja, also mir geht's gut soweit. Ich bin jetzt vermehrt im Homeoffice, weil es jetzt wieder die Regel gibt,
alles kann wir
dürfen komplett ins Homeoffice. So ist das. Nein, und wenn ich so überlege, in nicht mal 6 Wochen ist Weihnachten.
No? Ja,
mein Blick gut. auf den Kalender
hat... Tu mir den Fallen, stell dich auf den Tisch und frag mal, wer es wissen will. Mein Gott, die Leute haben Kalender. Die können selber nachgucken. Kommen wir zu den wichtigen Themen.
Sag mal, Marc, was ist bei dir so passiert?
Bei mir? Naja, ich habe mich erstmal ordentlich erholt. Weil offensichtlich war ich ja unpässlich. Ich habe mich nicht von euch erholt, liebe Hörer. Ich habe mich nicht von euch erholt, liebe Mitkollegen und Podcaster. Sondern ich bin wieder vollends genesen, habe wieder Kraft getankt. Und ansonsten, ich war auch schon wieder Pool spielen und bin auch schon wieder im Büro gewesen bei der Arbeit. Es läuft.
Sehr schön.
Danke,
also dein
Nachfrage.
Akku ist wieder aufgeladen.
Ja, ich bin voller Tatendrang. Wird eine pickepackevolle Sendung, egal was ihr vorbereitet habt, aber ich werde hier den Laden
das
schon
Kampf
voll
sein.
Machen.
Na, das wollen wir doch erstmal sehen, ne? Ja, also ich bin echt gespannt. Und René, bei dir, wie ist da so der Wasserstand.
Ja, ich habe tatsächlich Dinge erlebt. Und zwar habe ich mir meine finale Impfung geholt. Und ich bin ja da mal ein bisschen vorsichtig, wenn dir jemand was in den Arm rammen will, und hatte den Arzt halt so ein bisschen abgeklopft, ob der auch Erfahrung hat. Dann hat er mir erzählt, dass er am Tag 100 Spritzen setzt. Ich habe mir das mal ausgerechnet. 100 Spritzen, bei einem 8-Stunden-Tag heißt, dass er für jeden Patienten 4,8 Minuten Zeit hat. Ganz ehrlich, bevor mir einer eine Spritze geben kann, bevor mir einer eine Spritze gibt, möchte ich mich mit dem 10 Minuten unterhalten, um Vertrauen aufzubauen. Aber er hat mich dann auch ausgetrickst. Das ging so schnell, ich habe es gar nicht mitbekommen. Genau, das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die mich im Moment ein bisschen deprimiert, ist die aktuellen Lichtverhältnisse. Wir werden ja im Laufe der Sendung noch aufs Thema Sparen kommen. Aber was mir ganz toll auf den Sack geht, ist, dass im Moment an Sonnenstunden gespart wird. Und deswegen geht meine Message raus an Frau Merkel. Dankeschön. Danke, Merkel.
Danke für nichts.
Ja, das, also jetzt an den Sonnenstunden noch zu sparen, ist eine Frechheit. Apropos, Merkel, haben wir denn eine Regierung schon?
Nein, wir sagten doch, wir sagen dir Bescheid, wenn sich etwas Neues ergibt.
Ach so, genau. Okay, ja. Das heißt, auch daran wird im Moment gespart. Es sind harte Zeiten, würde ich mal sagen.
Ich will dann jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass wir uns die neue Regierung sparen werden, aber das...
Nein, ich meine, an der Regierung wird im Moment gespart.
Hey, die sind doch in Progress, das ist doch alles... In Vorbereitung, lass dich überraschen.
Marc, das Highlight.
Oder meintest du, Achtung, Wortspiel, Jens Spahn.
Was meinst du mit an der Regierung wird gespart?
Es gibt keine.
Na, ja,
dann wird weggespart. Bei der Regierung, ja genau. Also wie gesagt, wir sparen uns die Regierung nicht, wird schon noch kommen. Und was ich gerade ausführen wollte war, das Highlight aus der politischen Bühne war natürlich Philipp Amthor, der mit 120 durch eine 70er-Zone gebrettert ist und sich jetzt versucht, da juristisch herauszufinden. Also offensichtlich kein Schuldbewusstsein irgendwie hat, sondern sagt, ja, ist einfach falsch geeicht gewesen, das Ding. Ich bin eigentlich 210 gefahren. Was soll denn?
Mit was für einem Tacho Auto? War kaputt. Mit was für Autos da gefahren? Den stelle ich mir nämlich vor in so einem kleinen, also so wie, was zu ihm passen würde, wäre so ein kleiner Opel Corsa.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Kleines Auto, großer Motor. Vielleicht so. Keine Ahnung. Wir schwiffen ab.
Wer weiß.
Sagte ich nicht, wir wollen zu den wichtigen Themen kommen.
Richtig. Ich wollte nur noch ergänzen, was wir uns nicht gespart haben, ist natürlich wie immer die Zeitumstellung. Aber mehr muss man da, glaube ich, nicht zu sagen.
Auf keinen Fall. Ja. Es gibt doch niemanden, der etwas Positives dazu beitragen mag.
Nur macht das einen Unterschied, ob es um 14 Uhr dunkel wird oder um 15 Uhr?
In der Tat. Du sagtest ja schon, dass an den Sonnenstunden gespart wird. Mag wohl auch daran liegen, dass, wenn die Sonne scheint, wir alle pennen.
Also, wenn ich stehe im Dunkeln auf und ich komme im Dunkeln nach Hause. Ich habe schon seit einer Woche nicht den Balkon gesehen.
Ich weiß, er müsste da noch sein.
Er könnte abgebaut sein in der Zwischenzeit. Mir wird es nicht auffallen.
Naja, man wird sich doch wohl dran gewöhnen. Man muss ein bisschen Vitamin D tanken und dann geht das.
Leute, seid mal kurz ruhig. Habt ihr das auch gehört? Da sind Leute da draußen, die hören nicht nur zu, die rufen auch zurück. Es gab Feedback. Es gab ordentlich Feedback. Wollen wir dazu mal Stellung nehmen?
Also, wir haben sehr besonderes Feedback. Ja, genau. Vielen Dank, definitiv.
Applaus.
Und, richtig. Applaus für deine netten Worte oder wie war der Song? Irgendwie so, ne? Gordon ist unserem Aufruf gefolgt, hat uns gefühlt 20 Feedbacks geschrieben zu verschiedenen Folgen. Anscheinend hat er eine Weile eine Pause gemacht, ist nicht dazu gekommen, aber jetzt ist er seinem Hobby, seiner Tätigkeit des Laufens wieder nachgekommen und hat einfach alles nachgeholt. Gordon hat uns zu jeder Folge Feedback geschrieben. Großartig.
Sehr hilfreich. Danke dafür, Gordon. Sehr, sehr hilfreich.
Richtig. Das werden wir intern aufarbeiten. Und ich weiß nicht, wie wir damit umgehen. Aber es ist, glaube ich, jetzt nicht der Platz, um wirklich alles vorzulesen, weil es einfach so viel ist. Das würde den Rahmen der Sendung sprengen.
Nee, wir werden dann so eine Sondersendung machen, weil du fragtest, wie wir damit umgehen werden. Wir werden eine Parade veranstalten, selbstverständlich Karl-Marx-Allee absperren, so wie sonst auch. Und so dann früher. Eine Sondersendung, 24 Stunden Sondersendung.
Nein, ich habe eine bessere Idee.
Wir müssen die letzten drei Jahre.
Wir müssen ihn einfach mal einladen und dann kann er Live-Feedback geben.
Einladen?
Ja, super. Zuhörer, Zuschauer oder so. Zuschauer, Zuhörer, irgendwie so. Na? also großartig auf jeden Fall. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, was mit dir ist, aber wir sehen, du bist wieder am Start.
Tolle wir müssen Sache. Doch wenigstens sicherstellen, dass unsere drei Zuhörer, dass sie wohlauf sind und dass wir regelmäßig von denen ein Lebenszeichen bekommen.
Weil für euch machen wir das hier.
Genau.
Ja, für dich
nicht für uns drei, sondern für euch drei.
Ja. Und übrigens, nicht nur Gordon hat sein Comeback gefeiert, wenn man so jetzt mal in die letzten Wochen schaut, da gibt es ja ganz viele Comebacks, oder?
Ist das so.
Fällt euch da was ein?
Nee.
Nö.
Wetten das.
Ist er mir vorbeigegangen. Total. Ist er mir vorbeigegangen.
Wie heißt also außerhalb der Moderator? Vom Fernsehen nicht.
Der Moderator von TV Total heißt, und das finde ich ein Highlight, Puffpuff.
Sebastian Puffpuff.
Ja, Sebastian Puffpuff.
Geiler Name.
Wir gucken mal, ob der anfängliche Hype erhalten bleibt oder ob das ganz schnell wieder eingestampft wird. Ja, also ihr habt es nicht verfolgt.
Die Kritiken waren gut, von TV Total zumindest. Bei Wetten, das glaube ich, war ein bisschen Amüsement in den Kritiken mit drin.
Hm.
Ja.
Ich habe bei einem anderen Podcast habe ich quasi eine Rezension gehört oder eine Stellungnahme zu Sebastian Puffpuffs Gehversuchen im Rahmen von TV Total. Und der hat das wohl sehr gut gemacht. Und wer weiß, vielleicht wird er Stefan Raab da auch noch überflügeln mit der Nummer. Aber es ist eben schon eine etwas andere Gangart, weil er einfach ein anderer Typ, ein anderer Charakter ist. Er ist eben ein bisschen politischer. Und die Frage ist, wie das Publikum das aufnehmen wird. Weil es ist natürlich einen etwas anderen Humor gewohnt.
Ich denke auch, da wird einfach eine Marke recycelt und gut ist.
Ja, also ich bin gespannt. Fällt euch denn irgendwas ein, was ihr euch aus, sagen wir mal, aus den 90er Jahren wünschen würdet, was mal wieder kommen sollte?
Techno. Techno-Musik. Definitiv. Und alles damit verbunden. Die gesamte Techno-Subkultur, inklusive dieser abgefahrenen, leuchtenden und reflektierenden Klamotten. Herrlich. Hm.
Denkst du da auch sozusagen an die Love Parade?
Ja, warum nicht? Das war auch immer ein Highlight.
Weil da gibt's ja, oder sollte es ja dieses Jahr diesen Neustart geben, ne? Aber der ist natürlich wegen Corona ausgefallen. Nächstes Jahr gibt's schon einen neuen Termin und mal gucken, ob wir den halten können. Love Parade in Berlin.
Ich werde da mal
gespannt. Sehr gut.
Ich liebe Liebe, ich liebe Paraden. In deinem 90er-Jahre-Outfit. Sofern noch vorhanden. Ich habe tatsächlich zwei Shirts aus der Zeit damals aufgehoben. Das eine, glaube ich, hängt mittlerweile in Fetzen und wird sich wahrscheinlich kaum mehr selbst an meinem Körper halten können. Wird sie also der Schwerkraft nachgeben. Und das andere, naja, wie sage ich es charmant, es passt mir nicht mehr. Ich nehme an, es ist etwas eingelaufen in der Wäsche. Nein, ich bin nicht fett geworden, ihr Penner.
Also du müsstest halt bauchfrei gehen dann, ne? Damit,
ja. Ja. Kriegen wir hin.
Ganz genau. Ja. Ja, mehr brauchen wir da, glaube ich, nicht zu sagen, oder?
Nö.
Alles kommt wieder irgendwie und vieles kommt kurz mal wieder und ist dann gleich wieder verschwunden. Haben wir ja in der Vergangenheit schon erlebt. Deswegen sind wir da auch mal gespannt. Ja. Wie sieht's sonst so aus in unserem Smalltalk-Bereich? Drückt euch noch irgendwo der Schuh oder wollt ihr irgendwas loswerden, was unbedingt unsere Hörer wissen sollten?
Ja, das kommt ja jetzt erst noch und ich warte und bin brennend interessiert und hoffe, dass ich von euren Beiträgen gleich auch profitiere und ihr nicht nur von meinen.
Okay, na dann hätte ich noch ein kleines Thema.
Hau raus.
Nämlich René hat ja so lieb in den vergangenen Folgen immer über Vögel gesprochen, über sein Hobby, über seine Ornithologie gesprochen. Und da habe ich eine interessante Meldung gefunden, die natürlich nicht so schön ist. Deswegen steht hier im Konzept auch das Stichwort Glasanflüge.
Ah, okay, jetzt weiß ich, was damit gemeint haben. Naja, offensichtlich Vögel, die nicht rechtzeitig erkennen, da ist eine Scheibe und donnern dagegen.
Schönes Geräusch.
Und das Glas wird
ja gesagt,
angeflogen.
Richtig, wir haben ja gesagt, als Faustregel, alle Geräusche, die oben rauskommen, also so wie das lassen wir drin, ne?
Ja.
Also das auch als Erklärung. Mehr dazu vielleicht später. Genau, also ich habe eine Meldung gelesen, dass pro Jahr ungefähr rechnerisch 4 Millionen Vögel durch Glasanflüge verenden, die das nicht überleben.
Ja, ihr habt halt unbekloppte Tiere.
Naja, was sollen die machen? Es ist eine konservative Schätzung der Vogelwarten Deutschlands. Und das Problem ist, wenn man halt auf eine Scheibe so einen Vogelaufkleber macht, wie man kennt, das nützt nämlich nichts, weil das erkennen die Vögel nicht als Feind oder Hindernis, sondern die fliegen dann dran vorbei und dann trotzdem in die Scheibe. Was wirklich hilft, und jetzt hat jeder einen Versuch von euch, was hilft?
Also ich kann, laut, ich kann da natürlich Tipps geben, deswegen ich mag den Vortritt lassen.
Was könnte einem Vogel davon abhalten, gegen eine Scheibe zu fliegen? Na, wie wäre es zum Beispiel mit Jalousien? Also das Verschatten der Scheibe.
Richtig, ja, mag durchaus. Aber wir reden jetzt ja zum Beispiel von einer Bushaltestelle, wenn man so will. Da gibt's ja keine Jalousie.
Ja, dann darf man die eben nicht mehr aus Glas bauen.
Okay. Nein, und René? Ich weiß, worauf du anspielst, aber auch nur, weil wir darüber gesprochen haben.
Achso, Blickdicht machen aber, einfach nur.
Ja, könnte man auch, aber dann ist ja kein Glas mehr.
Doch,
ich noch habe, ja.
Also, es gibt da so Milchglas. Du kannst auch Glas einfach die Oberfläche ruhig anrauen.
Kannst du nicht mal durchgucken.
Das ist besser für die Vögel.
Das ist doch kein Glas mehr.
Umwelt first.
Ja, ich habe noch einen anderen Tipp. Und zwar gibt's hier so ein Schreibwarengeschäften doch so eine runden Klebdinger, ne? So eine runden Klebpunkte in so, in so Bögen. Ne? Und die einfach in einem größeren Abstand so auf einer Linie kleben, sodass man, also man denkt sich ein Gitter auf der Scheibe und macht die Punkte, an dem sich die senkrechten und die waagerechten Linien kreuzen, ein Klebedings hin. Und dann hat man quasi eine Scheibe vollgeklebt mit diesen Punkten.
Mit einem regelmäßigen Muster.
Genau. Sieht nicht hässlich aus und funktioniert auch.
Okay, also René, muss ich ja mal sagen, Hut ab, also geht absolut in die Richtung, weil in der Meldung stand, man sollte, oder es hilft eigentlich nur, wenn man horizontale und vertikale Linien sozusagen macht und es ist ja genau die Richtung, wie du sagst.
Ach so, ich dachte, du hättest...
Blöd, wenn der Vogel schräg anfliegt.
Ich dachte, du hättest tatsächlich davon was erzählt, dass Glas entwickelt wird, wo Vögel sehen können.
Nee, dass sie da nicht reinfliegen.
Nee, ich dachte, du hättest gesagt, es wird Glas entwickelt, wir hatten auch darüber gesprochen gehabt und ich hatte so verstanden, dass du gelesen hättest, Glas wird entwickelt, was so gemacht ist, dass wir durchgucken können, Vögel das aber erkennen, dass das...
Ach so, nee. Es geht darum, was man statt dieser Vogelaufkleber machen
das
sollte.
Das ist aber schon bei den Bushaltestellen tatsächlich. Also bei uns wurde jetzt neulich ausgetauscht und dann... Eben musst du mal gucken, ich bin fest davon überzeugt, da waren waagerechte Linien geklebt.
Aha, ja genau, also so stand es in der Meldung. Ja.
Ich fasse zusammen, das mit den Vogelaufklebern funktioniert natürlich nach wie vor. Man muss allerdings darauf achten, sie in einem rechteckigen Muster horizontal und vertikal anzuordnen.
Ja. Dann hat man oder das Beste aus beiden Welten. Der Vogel muss einfach groß genug sein. Ich habe übrigens die Meldung, ich fand die Meldung gar nicht so schlimm, Stefan, weil, also was ich aus der Meldung Positives raushöre, dass es offenbar noch 4 Millionen Vögel gibt.
Mindestens.
Ja.
Pro Jahr. Genau. Ja, okay. Ich glaube, mehr Gerede darüber können wir uns wirklich sparen.
Ja.
Ah, das war das Stichwort, oder?
Ja.
Der Titel der Sendung lautet... Kannst du dir sparen. Und jetzt sagen wir euch, warum?
Wir werden versuchen, in dieser Folge zu klären, führt Sparen zu Einschränkungen? Ist Sparen vielleicht nachhaltig? Ist Sparen geizig? Oder ist Sparen ein sorgsamer Umgang mit Ressourcen? Das sind die Fragen, die euch vielleicht mal im Hinterkopf während der Sendung haltet. Und wir werden die abgleichen anhand von Tipps natürlich. Von Tipps. Denn wir haben heute ein paar Spartipps zusammengesammelt.
Genau. Aber zu einer richtigen Ratgeberfolge gehört natürlich unser Jingle.
So.
Ab das erkannt?
Okay, da müssen wir noch dran arbeiten. Aber der Rest sollte stimmen.
Stefan spendierte uns also aus der GEMA-Kasse den Song heute.
Ihr habt es auch erkannt und sagt doch, wo das her war.
Ja, das war der 7. Sinn.
Richtig.
Das Marc, ist eine Fernsehsendung gewesen.
Fernsehhaudegen.
Ja, damals, als ich noch Fernsehen blickte, schaute, guckte, glotzte, machte, tat.
Richtig.
Okay, ich steige einfach mal voll ein zum Thema Sparen. Also, ja. Ich möchte erstmal einen Fakt in die Runde werfen. 25% aller Deutschen haben keine Ersparnisse, weder auf ihrem Konto noch sonst irgendwo. Sind also nicht in der Lage, etwas zurückzulegen. Das einfach mal so als Eckpfeiler, warum wir auf die Idee gekommen sind, wir müssten oder sollten das Thema Sparen hier mal irgendwie anbringen. Offensichtlich gibt es da Bedarf. Allerdings auch nur dann, wenn wir während der Sendung feststellen, dass es tatsächlich sinnvoll ist zu sparen. Und zum Thema wozu sparen überhaupt, würde ich die erste Frage in unsere illustre Runde stellen. Was meint ihr, sollte man sparen? Spart ihr? Und was spart ihr? Und warum? Und wozu? Was soll das?
Also, was ich zu bedenken gebe, wenn man spart, hält man Geld aus dem Wirtschaftskreis raus und Unternehmen nehmen weniger Geld ein und haben demnach auch weniger finanzielle Mittel, ihre Mitarbeiter zu bezahlen. Das ist erstmal was so vielleicht auf der einen Schale der Seite der
Waagschale. Das ist der volkswirtschaftliche Aspekt, den dürfen wir nicht unbeachtet lassen, aber wir wollen natürlich hauptsächlich aus der Sicht des Kleinsparers, des einfachen Mannes, zu dem wir drei uns auch zählen.
Okay.
Aus dieser Sichtwarte wollen wir es mal betrachten.
Dann haue ich da noch was rein. Wenn man 10.000 Euro 40 Jahre lang zur Seite packt, dann ist es nur noch die Hälfte wert, wenn man von einer Inflation von 1,7% ausgeht.
Ja.
Spricht also auch gegen Sparen.
Na, das ist die Frage, was ist Sparen und wie spart man? Also Sparen könnte jemand auslegen als, naja, ich habe das Geld eben auf dem Konto und ich fasse es nicht an. Man könnte auch sagen, er zwackt sich jeden Monat etwas Bargeld ab und packt es unter sein Kopfkissen. Und dann kommt genau das zum Tragen, was René meint. Die Inflation sorgt fortwährend dafür, dass die Mark morgen nur noch 50 Pfennig wert ist. Oder besser gesagt, das Geld verliert an Wert. Es reicht also nicht, es einfach nur irgendwo hinzulegen, sondern muss es horten und mehren. Wir müssen dafür sorgen, dass es mehr wird.
Geld ist wie Holz, es muss arbeiten.
Ja.
Oh, geiler Spruch.
Den sollten wir uns mal
Geld ist wie Holz.
Ich bin übrigens Stefan Junge. Ja,
die goldene Schatulle mit den anderen
25
Sprüchen.
25% der Deutschen hat keine Ersparnisse. Und das in einer Nation der Sparer. Ne? Man sagt auch, dass in Deutschland das meiste Geld, also weltweit gesehen, das meiste Geld auf den Konten liegt.
Ja.
Deutsche haben kein.
Und das ist ja auch ein sehr aktuelles Thema, ne? Denn die Banken gehen ja jetzt an die Sparer ran. Das ist ja auch wieder ein Teufelskreis. Genau. Ja. Aber also ich greife mal Marc sein Intro quasi auf. Also ich finde auch, man sollte erstmal klarstellen, was ist überhaupt mit Sparen gemeint? Also Sparen ist ja sehr vielschichtig, kann ja in allen Lebenslagen vorkommen. Also Geld, finanzielle Mittel ist natürlich ein Thema. Es gibt ganz viele Bereiche im Leben, wo man was sparen kann. Und umgekehrt, so wie René gesagt hat, wenn man was spart, ermöglicht das ja auch wieder irgendwo anders nicht zu sparen.
Aha.
Ja. Kurz nochmal, ich will mal den Sparpunkt nochmal aufgreifen, wenn wir so weit am Anfang noch sind. Und zwar, es gibt, denke ich, zwei Varianten, wie man das Wort Sparen auslegen kann. Einmal Geld vermehren. Das ist ja, was Marc eigentlich reingebracht hat, was ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das andere wäre Geld nicht ausgeben.
Ja.
Ne? Und jetzt kommt's, es gibt eine Kombination aus beiden.
Ja.
Also Leute, die tatsächlich das komplett so machen, die sogenannten Frugalisten.
Ja.
Die sparen Geld, also indem sie es nicht ausgeben und gleichzeitig legen sie es an und lassen es quasi für sich arbeiten um. Und ich glaube, Marc scheint sich in die Richtung informiert zu haben, den ihr Slogan ist, mit 40 in Rente. Hm.
Ja, habe ich leider knapp verpasst, aber ich arbeite dass ich mit 80 in Rente gehen kann. Das sollte noch klappen.
Na, mal gucken, bis dahin ändert sich das nochmal.
Okay, ich würde nochmal jetzt auf die von mir angesprochene Perspektive nochmal eingehen. Also ich bin jetzt jemand, ich möchte sparen. Wozu möchte ich sparen? Also die Ideen, die man da hat, ist, warum sollte man sparen? Warum sollte man etwas zurückgelegt haben? Naja, damit man auf finanzielle Überraschungen reagieren kann. Das ist ja blöd, wenn ich immer nur von heute auf morgen von der Hand in den Mund lebe und morgen ist die Waschmaschine kaputt und jetzt auf einmal, zack, brauche ich 300 Euro, um mir eine neue zu kaufen. Hab das Geld nicht, weil ich alles versoffen und verfeiert habe. Ja. Also, ein bisschen was zurücklegen, um auf diese Überraschung reagieren zu können. Des Weiteren, ja, wie kann ich denn überhaupt sparen? Naja, ich kann zum Beispiel Ratenzahlungen vermeiden. Es ist zwar seit Jahr und Tag in aller Munde, diese 0%-Finanzierung, aber die ist trotzdem meistens noch teurer, weil wenn man sofort den Gesamtbetrag hinlegt, dann kann man ein Skonto rausholen. Das kann so bei 2-3% liegen. Das heißt, wer sofort bezahlt, zahlt meistens etwas weniger.
Was Marc damit gleich aufdeckt, ist nämlich ein ganz großer Mythos, der Mythos des Schnäppchens. Ne? Das ist ja so ähnlich. Also bei der 0%-Finanzierung denke ich, geil, 0% und nicht sofort zahlen, coole Sache. Und beim Schnäppchen denke ich, oh, das ist was günstig. Und genau das ist ein Mythos. Das sind einfach nur in den meisten Fällen,
Marketing-Tricks. Ganz genau, Marketing-Tricks. Hm. Schnepper, Schlepper, Bauernfänger, aller Orten.
Ja, ich wollte noch kurz ergänzen, also die Beispiele, die ihr gerade genannt habt, die sind natürlich sehr cool, weil da muss man natürlich auch aufpassen, weil es hat ja auch Konsequenzen, ne? Wenn du jetzt genau in so eine Situation gerätst, wie Marc sie beschrieben hat, du hast keine Rücklagen, du hast plötzlich ein kaputtes Auto, musst eine teure Reparatur zahlen. Was passiert dann nämlich? In welche Maschinerie rollt da halt an? Ne? Also und das ist halt das Problem vieler Leute, also die halt nicht mit Geld umgehen können, sage ich mal. Ne? Die kommen dann nämlich ganz schnell in eine Schuldenfalle und da ist es halt ziemlich schwer, wieder rauszukommen in der Regel. Weil da ist es ja auch so, wenn du nicht mit Geld umgehen kannst und du kommst in so eine Schuldenfalle, wird das halt immer mehr, das potenziert sich. Und wenn du das nicht im Griff hast, dann hast du ganz, ganz große Probleme, glaube ich.
Du sagst also, das Sparen, also eine Motivation des Sparens ist, Schuldenfalle vermeiden.
Ja, ganz genau.
Marc sagte, eine Motivation des Sparens ist Absicherung für die Zukunft.
Das hatten wir noch gar nicht konkret genannt, aber tatsächlich Altersvorsorge. Mhm. Sagen wir es doch mal so.
Ich meine auch schon Waschmaschine. Sich auf eine Waschmaschine vorzubereiten, die eventuell kaputt geht, ist ja auch in die Zukunft gedacht.
Ja, aber das ist eher so die kurz- oder mittelfristige Variante.
Ja.
Der nächste Punkt wäre jetzt die langfristige, nämlich wie kann ich meinen Lebensstandard halten, wenn ich nicht mehr im Arbeitsleben stehe? Wenn ich also auf Rente gehe, bekomme ich ja üblicherweise deutlich weniger Geld auf einmal. Und ja, wie kann ich mir weiterhin die Miete leisten? Kann ich mir weiterhin irgendwie Leckeres zu essen kaufen, Klamotten kaufen? Kann ich nach wie vor 5-mal im Jahr in Urlaub fahren? Oder reichen dafür meine Reserven nicht mehr aus? Also Altersversorgung. Man will seinen Lebensstandard sichern. Und dazu kommt auch noch der Punkt, dass die Renten, die sind nicht wirklich so sicher. Die Renten werden immer weiter besteuert.
Ja.
Und deswegen sollte man selber vorsorgen. Und das ist eben auch ein Aspekt des Sparens.
Aber dann dann habe ich noch einen Aspekt des Sparens. Ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, Nachhaltigkeit, das ist zum Beispiel meine Motivation. Es kann aber auch sein, dass das Nachhaltige zum Sparen führt. Also Dinge so lange zu nutzen, bis man sie bis sie halt nicht mehr funktionieren. Ne? Mhm. Ich kann mich an Zeiten in meinem Leben erinnern, da brauchte ich jedes Jahr ein neues Handy, weil man will ja mit der Zeit gehen. Ne?
Ja, ich weiß leider genau, was du meinst. Ich musste es einfach haben, auch wenn das alte Handy noch einwandfrei funktioniert, aber das neue war einfach so viel größer, schöner, besser, toller, bunter.
Das hast du weggeschmissen, das alte Handy.
Das eine oder andere habe ich noch in dieser vielbeschworenen Kiste.
Genau. Ja. Mhm. Die liegen da rum. Elektroschrott
letztendlich. Das kommt irgendwann wieder raus. Das wird feilgeboten bei Bares für Rares.
Ja.
In einer bekannten Fernsehsendung. Dann machen wir das zu Bargeld und das können wir dann wieder sparen.
Ein Prunkstück. Ich weiß nicht, ob das dazu passt, aber letztendlich ist es ja auch so bei den Menschen, es hat auch viel mit der Erziehung zu tun, glaube ich, oder? Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr erzogen wurdet. Ich war schon immer so ein bisschen der sparsame Mensch und wenn du natürlich das vorgelebt kriegst, wie man mit Geld umgeht oder nicht umgehen soll, dann kann es natürlich gefährlich sein, ne? Wenn du da nicht selber ein eigenes.
Ich habe überhaupt nichts vorgelegt bekommen.
Ja, sowas gibt's auch.
Es war einfach nichts da. Ich komme jetzt einfach nicht aus einem so gut betuchten Haushalt, elterlicherseits.
Also ich würde sagen, sowas entwickelt man aber auch selbst.
Ja, genau. Und es gibt ja auch viele Menschen, da kenne ich auch einige, so wie Marx jetzt gesagt hat, also seine Zukunft absichern, vorausschauend gucken. Das ist, also ich würde mal sagen, im großen Anteil der Menschen eigentlich scheißegal. So leben die zumindest.
Nach außen hin sieht man es nicht.
Ja, genau, genau.
Sondern man ist der Meinung, die prassen und leben immer auf Messerschneide.
Es gibt aber noch einen Grund zu sparen, mhm. Und zwar, wenn ich mir was leisten will, ne? Also da kann ich mir vorstellen, dass das auch für viele eine Motivation ist, dass man sagt, oh, ich will jetzt unbedingt in Urlaub fahren oder eine neue Anschaffung machen. Genau.
Absolut.
Und abschließend hätte ich noch einen Punkt. Also man möchte sich was gönnen, man will sich was, man möchte eine Anschaffung tätigen. Man will vielleicht fürs Alter vorsorgen, entschuldigt mich. Mir geht's gut.
Hol dir was zu trinken.
Kann wieder abbestellt werden. Letzten Endes, ja, danke. Wie heißt der Spruch so schön? Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt.
Richtig.
Und das ist doch der Punkt. Wenn ein bisschen was in der Hinterhand ist, habe ich einfach weniger Sorgen. Es gibt einen Punkt, um den ich mir weniger Sorgen machen muss, nämlich, dass ich morgen vielleicht meine Miete nicht mehr bezahlen kann und das, was zu essen auf den Tisch kommt.
So ist es.
Sicherheit.
Ja, das macht, ja genau. Du
klingst
genau.
Voll nach dem Typ der Sicherheit.
Absolut.
Ja. Übrigens macht Geld nur so lange glücklich, wie man damit bezahlen kann. Würde man mit Muscheln bezahlen, würden Muscheln glücklich machen.
Ja.
Ist so eine Theorie.
Die natürlich völlig hinkt.
Ja.
Weil würden wir mit Muscheln bezahlen, dann wären Muscheln Geld und dann wäre es wieder genau derselbe Wein in neuen Schläuchen.
Gut gekontert, also, Marc. So. Gut gekontert. Ne? Ja, gut. Also.
Das heißt, es gibt Gründe zum Sparen, ja?
Definitiv.
Zusammenfassend möchte ich dieses, danke ich Ihnen für dieses, für dies und das, wie Loriot sagen würde, oder kurz formuliert, ja.
Ja.
Es gibt einen Grund zu sparen.
Mehrere.
Ja, jetzt würde ich zum nächsten Komplex kommen wollen, nämlich wie kann ich sparen und was kann ich sparen? Da jetzt möchte ich den Ball ganz gerne wieder in euer Feld schlagen und eure Erfahrung zum Thema Sparen im Alltag würde ich euch ganz gerne mal befragen, bevor ich hier mein Füllhorn an Vorschlägen ausbreite.
Sparen im Alltag. Also ich selbst
tut
bin
ihr
da,
es überhaupt?
Kommt immer drauf an. Also nicht bewusst, sage ich mal, bei mir.
Nee. Echt nicht, Stefan? Oh, würde ich dir nicht eingeschätzt. Also ich spare bewusst, du also nicht.
Nein, also ich meine, da muss man ja gucken, was meint man jetzt genau im Alltag, ne? Also ist es die
also beim Einkaufen, Lebensmitteldiscounter. Genau. Nimmst du, gehst du zum Lebensmitteldiscounter oder holst du dir deine Shrimps immer im KDW?
Also beim Einkaufen gibt es ja einen Tipp, ne? Wie man also einen Spartipp. Also ich habe gleich zwei.
Muss man da an der Kasse vorbei?
Nicht hungrig gehen, genau, das ist Tipp Nummer 1, den kennen die meisten von euch, also nicht hungrig einkaufen gehen. Und jetzt kommt Tipp Nummer 2, den kennen die allerwenigsten und deswegen ist es ein sehr, 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 sehr heißer Tipp. Mit voller Blase einkaufen gehen.
Da ist man schneller wieder draußen.
Aha. Nein, letztendlich. Warum ist das ungünstig mit voller Blase? Das musst du uns erläutern, René.
Das muss man ausprobieren, dann weiß man warum.
Aha. Trink mal was und dann geh einkaufen.
Du bist so schnell durch den Laden durch, das kannst du dir nicht vorstellen.
Also ich kaufe dann, also bei mir ist es dann nicht so, dass ich dann schneller zugreife, um schneller alles beisammen zu haben, sondern ich kaufe dann definitiv weniger ein und sage dann, okay, ich mache jetzt hier Pause, fahre zurück, gehe ordentlich Wasser lassen und dann komme ich wieder. Aber gut, da bin ich vielleicht anders als andere gestrickt. Jetzt verstehe ich deinen Punkt.
Bist du sowieso, Marc, ne? Nein, also da geht's ja schon los. Wir kennen ja diese klassischen Wochenendzeitschriften, wo von diversen Supermärkten die neuen Angebote für jede Woche drin sind. Da kenne ich halt auch ganz viele Leute, die wirklich von vorn bis hinten durchwühlen und durchblättern, nach Schnäppchen, nach Angeboten, sich einen Zettel machen und dann die Woche dann entsprechend das kaufen. Ja, da kann man, glaube ich, gut sparen.
Und das funktioniert auch. Ja. Also da kann man gut sparen. Die Frage ist, ob man bei diesem Einsparen von Geld dann gegebenenfalls erhebliche Abstriche bei der Qualität machen muss. Wir erinnern uns an diesen Spruch, wer billig kauft, kauft doppelt.
Ja, das stimmt.
Aber gilt das auch für Lebensmittel?
Nee, das vielleicht nicht.
Doppelt
aber,
nicht, aber...
Nee, man kauft dann vielleicht nicht doppelt, aber ich meine, das ist ja auch eine Frage der Gesundheit und des Wohlbefindens, nicht nur des Genusses. Ja, also wenn ich eben den günstigen Joghurt kaufe, ist vielleicht doppelt so viel Zucker drin, das könnte meine Zähne angreifen und dann ist die Zahnarztrechnung doppelt so teuer etc.
Teufelskreis.
Ist jetzt alles ein bisschen weit gesponnen, aber ihr seht meinen Punkt. Wenn wir schon bei dem Thema Einkaufen sind, da gibt's ja diese Punktesysteme.
Ja.
Ach, haben Sie die Deutschlandcard? Sammelt Sie die Punkte? Bibidi-babidi-bu, kikeriki. Wie ist es bei euch?
Ein Grauen. Schon allein der Name Deutschlandcard, da könnte einem schlecht werden. Dieses Denglisch ist ja furchtbar. Also ich nutze sowas nicht, ehrlich gesagt.
Auch nicht die Lidl-App?
Nein.
Nicht?
Also ich nutze die Lidl-App und ich muss sagen, es ist tatsächlich so, dass ich das eine oder andere Mal da für einen bei einem 40-Euro-Einkauf 2 bis maximal 4 Euro spare.
Immerhin. Das ist
muss
schon
muss ich aber erheblich. Dazu sagen, was uns da nicht bewusst ist, wir zahlen natürlich mit unseren Daten. Ne? Also letztendlich hilft es dem Unternehmen auch, dort große Auswertungen zu fahren, weil sie ganz genau wissen, eigentlich könnten die mir den Einkauf vorbeibringen. Die wissen ganz genau, was sie jede Woche brauchen.
Ja, guter Punkt.
Steht schon da, wenn du reingehst.
Aber ich nochmal zu den Angeboten. Ich muss sagen, diese Angebote, wenn man die Preise seines Ladens des Vertrauens kennt, dann sieht man schon, wo ein Angebot wirklich ein Angebot ist und wo nicht. Ja. Ich hatte neulich im Laden stehen sehen, so eine Großverpackung von irgendwas, die beworben wurde, hier, da ist mehr drin. Da denkt man ja zwangsläufig, wenn mehr drin ist, dann kauft man günstiger.
Wurstekuchen, ja.
Da haben wir natürlich so eine Großverpackung unter den Arm genommen und ich gucke mal auf den Liter-Kilo-Preis, ne, und gehe zur Normalverpackung und habe dann umgehend die Großverpackung wieder zurückgestellt,
weil
die Normalverpackung tatsächlich günstiger war.
Ja. Genau, aber das,
mehr ist manchmal
das ist
weniger.
Der Punkt, vergleichen lohnt sich, ne? Also nicht einfach nur, also klar, gibt es auch Situationen,
Spartipp,
wo man einfach guckt, oh, das sieht lecker aus und oh, das kaufe ich jetzt einfach. Aber natürlich muss man auch gucken, was günstig ist und was nicht. Also das mache ich natürlich auch, aber es tut mir jetzt nicht weh, wenn ich jetzt mal irgendwas Teureres kaufe oder so, weil man darf ja einen Aspekt nicht vergessen, wenn ich jetzt zum Beispiel René und mich vergleiche, René hat natürlich eine Familie zu versorgen. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt bei der Sache. Aus meiner Sicht.
Da muss man auch dazu sagen, je mehr man ausgibt, desto mehr kann man natürlich auch sparen. Klar. Ne? Was viele ja auch schon mal gehört haben, mit Sicherheit ist, dass reiche Leute sehr, sehr geizig sind. Ne? Also man erinnert sich an die Aldi-Brüder, die ja auch dafür bekannt waren, dass sie ganz schöne Knauser waren. Aber letztendlich von nichts kommt nichts. Ne? Also man wird der in den seltensten Fällen einfach so reich, da gehört auch eine Mentalität dazu.
Ja.
Welche Bereiche gibt es denn noch, Marc, wo man gerade jetzt für unsere Hörer praktische Beispiele, wo sie direkt morgen mal gucken können, ob das Sparpotenzial
davon hat? Davon ausgehend, dass die Mehrzahl unserer Hörer über Fahrzeuge mit Verbrennermotor verfügen, würde ich sagen, ist der Gang zur oder die Fahrt zur nächsten Tankstelle doch schon vorprogrammiert. Und beim Tanken hört man ja auch, kann man sehr viel Geld sparen, wenn man sich an ein paar bestimmte Regeln hält oder wenn man sich kurzfristig informiert. Und da haben wir auch schon die erste Meldung aus der Ecke von René.
Ja.
Nur spontaner Tipp gleich dazwischen geschoben, bevor dann ein detaillierterer kommt von dir. Spartipp Nummer 1 beim Tanken, nur für 20 Euro tanken.
Warum?
Weil, genau, warum?
Es sind nur 20 Euro, sind keine 50 Euro.
Ja, ist aber auch weniger Benzin im Tank.
Gut, muss ja nicht jeder Tipp gut sein. Okay. Sag mal, Marc, was hast du für einen Spartipp?
Ja, aber ich gebe dir recht, wenn der Benzinpreis recht teuer ist, dann mache ich das auch so, dass ich sage, okay, ich tanke jetzt nicht voll, ich mache nur einen gewissen Betrag. Das macht, glaube ich, jeder.
Nun gut, dazu muss man natürlich wissen, ob der Betrag, zu dem ich jetzt hier tanken soll, ob das ein relativ hoher ist, sodass sich das lohnt, nur für 20 Euro zu tanken. Oder aber, wenn der Benzinpreis besonders niedrig ist, dann würde es sich natürlich lohnen, den Wagen voll zu machen.
Absolut.
Wenn man weiß, dass er wieder hochgehen würde. Und da kommen wir genau zu den beiden Tipps, nämlich es gibt so Tank-Apps für die Mobilfunk, wie heißen die Dinger? Handys, Smartphone-Besitzer unter uns, genau.
Handtelefone.
Genau, diese Handtelefone oder am Computer, egal. Es gibt Apps, die sagen einem, du pass auf, momentan ist es dort oder dort bei diesem oder jenem Konzern jetzt etwas günstiger zu tanken. Und die können einem sogar sagen, wie die Tendenz ist. Es gibt dort ein paar Ratgeber, die man frequentieren kann, wo denn da steht, ja, also pass auf, irgendwie bei Shell, da wird ab 20 Uhr meistens irgendwie der Preis nochmal hoch oder runter gedreht und bei Stop und Tipp und Go und Sprint und Aral und wie sie alle heißen, da verhält sich das gegebenenfalls so und so. Es ist ein kompliziertes Geflecht, weil die Mineralölkonzerne aufeinander auch noch reagieren. Das heißt, wenn in einer Straße die eine Tankstelle um 20 Uhr die Preise hoch oder runter macht, dann wird die andere vermutlich zeitnah nachziehen. Aber da gibt es so ein paar Gesetzmäßigkeiten, die sich zwar irgendwie auch alle paar Monate oder Jahre ändert. Aber nichtsdestoweniger, es gibt da ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann. Mit etwas Aufmerksamkeit kann man den einen oder anderen Euro rausholen.
Da habe ich Insider-Infos zu der Tankstellengeschichte, was die Preiserhöhung betrifft. Und zwar ist es tatsächlich so, dass die Tankwarte abhängig von der zu dem Franchise, zu dem sie gehören, ne? Also sprich, weiß ich, was gibt es, ein Aral, Shell, keine Ahnung was, die dürfen ihre Preise nur runtersetzen, wenn eine Tankstelle, die in der Nähe ist, auch runtergesetzt hat. Ne? Also damit verhindert natürlich der Franchise-Geber, dass eine Tankstelle weniger Geld einnimmt, als notwendig ist. Ne? Das heißt, den Preis so lange wie möglich oben halten. Mhm. Und ich weiß von einem Tankstellenbesitzer, der hat es mir mal erzählt, dass er halt dann die andere Tankstelle anruft und sagt, ey, die Tankstelle da und da, die hat schon den Preis runtergesetzt, setz mal bitte auch runter, damit ich runtersetzen kann.
Ja.
Ne, die informieren sich ja auch darüber, wie ihr Preis sein muss. Ne, das, genau. Und da finde ich schon krass, dass mittlerweile so eine Apps tatsächlich live den Preis anzeigen. Das ist schon wirklich ein echt guter Tipp und super Luxus.
Absolut. Ja. Und das ist auch erst seit einigen Jahren möglich, weil da hat man irgendwie so eine Schnittstelle entwickelt, ne? Dass die oder beschlossen, dass die Tankstellen ihre Preise übermitteln müssen. Und dadurch ist halt sowas möglich, ne? Und es ist einfach abrufbar, für jeden erreichbar letztendlich. Man kann es, wie Marc schon gesagt hat, im Telefon oder auch am Computer. Und ich nutze das sehr viel. Wenn ich tanken fahre, gucke ich vorher erst, okay, wie sind hier so die Preise, und dann weiß ich, dass ich da hinfahre oder nicht. Und ich habe auch schon erlebt, dass ich hier geguckt habe zu Hause, und als ich dann da war, waren es schon 4 Cent wieder mehr. Also entscheidend ist, wann die Zapfsäule abgehoben wird.
Ich hab eine News dazu, zu diesem Tankthema, und zwar Kölner fährt einmal pro Woche nach Polen, um dort günstig zu tanken.
Ja. Kölner.
Postillon.
Ja, überlegt euch mal, wie viel Sprit der verbläst von Köln bis nach Polen. Hast du das auf der Website der Postillon?
Richtig, ja, richtig. Soll euch nur den Hinweis geben, es lohnt sich nicht immer, den günstigsten Preis zu haben beim Tanken. Man sollte sich auch den Weg dann vorher berechnen.
Genau. Absolut. Kurz vielleicht noch zum Vergleich. Ich habe mal in meine Tankrechnungen geguckt und einfach nur vom September letzten Jahres für E10 ein Liter 1,23 und jetzt am 7. November waren es 1,61.
Ja.
Für denselben Kraftstoff.
Das sind mal Prozente, würde ich sagen.
Aber gräme dich nicht, du hättest keinen Tank gehabt, der 10.000 Liter fasst, also
ich habe noch 5 Kanister.
Du hättest da nicht so viel sparen können.
Genau. Ich habe noch einen Sparansatz, wenn wir mit dem Auto durch sind.
Ja, definitiv. Ja, ich hätte auch noch 2.
Okay, ein Sparansatz wäre Strom sparen. Ne? Also ist ja nun nichts Neues.
Oh ja,
Neues,
das gehört. Ne?
Aber
absolut.
Ja, Strom sparen. Ja, mach mal. Sag mal.
Und da als eine Anregung, worauf man vielleicht auch nicht so schnell kommt, wie macht ihr eure Frühstückseier?
Meine
Frühstückseier?
Mit einem
elektronischen Wasserkocher.
Ich mach's mit
einem Wasserkocher.
Ich mach's mit einem Eierkocher. Mach ich natürlich, ja.
Womit machst du, Marc?
Ich mach's auch mit einem dedizierten Eierkocher.
Ah ja, weil also ich nehme noch einen Topf. Meine Denke ist immer gewesen, ich muss nicht für jeden Scheiß ein extra Gerät haben. Also man kann Eier ja im Topf kochen, für die, die es nicht wussten. Und ich habe aber in einer Reportage gesehen, dass dass eine vierköpfige Familie verbraucht im Jahr 170 Eier. Ich habe das mal auf unsere Familie 3 Köpfe runtergerechnet, da sind es doppelt so viele. Und 170 Eier im Jahr über einen Kochtopf gekocht erzeugen 12,50 Euro Stromkosten. Und im Eierkocher, ich kann's, also ich gebe die Info einfach so weiter, ich weiß nicht geprüft habe, aber die Reportage hat so dargeboten, im Eierkocher sollen das 40 Cent sein. Und das ist, also das ist für mich ein Argument zu sagen, da scheiße ich auf ein zusätzliches Gerät oder auf den verlorenen Platz. Da würde ich mir sofort einen Eierkocher kaufen bei der Stromersparnis. Hm.
Ja.
Also meine Nachhaltigkeitsgedanke, nicht wegen 12 Euro.
Es wird natürlich ein paar Jahre brauchen, bis sich der Eierkocher dahingehend...
12 Euro zu 40 Cent?
Ja. Es geht natürlich auch darum, dass der Eierkocher natürlich auch ein bisschen Geld gekostet hat in der Produktion und dass er Energie verbraucht hat, etc. und so weiter.
Ach so, ja.
Der Topf ja auch.
Aber hattest du nicht, Stefan, mit dem Eierkocher so eine Explosionsgeschichte?
Quatsch.
Was war denn bei dir explodiert? Ich dachte, das wäre der Eierkocher gewesen. Hm. Das gab mal ein Foto, wo irgendwas bei dir in der Küche sich an die Decke gespritzt hat.
Bei mir?
Jetzt kommen die Geschichten nach oben.
Habe ich schon verdrängt. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
Da müsstest du den Juba-Blog mal scannen. Ich glaube, du hattest darüber einen Bericht gemacht.
Ich lehne mich mal zurück, nee. Das ist ja besser als Fernsehen hier bei euch.
Ja, hol dir dein Popcorn.
Gut, egal. Genau,
wir müssen ein bisschen kompakter die Themen machen, weil wir haben so viele Bereiche, gerne, wo man noch sparen kann. Und bitte dann, mal.
Genau, also zum Thema Strom komme ich nochmal, aber nicht über die Schiene, dass man generell weniger Strom verbraucht. Das könnte man natürlich, indem man, was weiß ich, Zeitschaltuhren auf den Standby-Geräten anbringt. Das heißt, irgendwie sowas wie so ein Fernseher, der ist immer mit Strom versorgt. Der hängt immer an der Steckdose. Und der verbraucht tatsächlich auch noch so ein kleines bisschen Strom, auch wenn er ausgeschaltet ist. Und sei es nur für die kleine Lampe, die kennzeichnet, oh, ich bin betriebsbereit. Und da gibt es viele Geräte meistens in jedem Haushalt. Und die könnte man mit einer Zeitschaltuhr versehen. Und das abends, wenn man sich zu Bett legt, sagt die Zeitschaltuhr, okay, ich trenne das Ding jetzt mal richtig vom Stromnetz und dann verbraucht er wirklich überhaupt gar keinen Strom mehr. Damit könnte man vielleicht ein paar Cent im Jahr sparen. Aber das ist nicht der Ansatz, den ich nachher nochmal verfolgen möchte oder vertiefen möchte. Bei mir geht es um das Wechseln von Anbietern. Aber bevor wir dahin kommen, weil das ein etwas größeres Thema bei mir ist, würde ich ganz gerne auf die allseits beliebte oder auch unbeliebte Steuererklärung kommen.
So, das sind einige zusammengezogen. Also,
genau, also Steuererklärung ist meistens etwas, oder für viele Leute etwas, oh Gottes Willen, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus, habe ich mich überhaupt nicht mit befasst. Ich bin ganz froh, dass ich die nicht machen muss, weil ich wäre damit völlig überfordert und wahrscheinlich würde ich alles falsch machen und dann müsste ich am Ende noch was nachzahlen. Genau, viele machen einfach auch die Steuererklärung deswegen nicht, weil sie Angst haben, sie müssen etwas nachzahlen. Dazu ein paar Fakten. 88% aller Leute, die eine Steuererklärung machen, erhalten Geld vom Staat zurück. Und das sind durchschnittlich 1051 Euro. Und sie sichern sich dieses Geld, indem sie 22 Minuten in das Ausfüllen der Steuererklärung investieren. So, diese Zahlen sind jetzt, wie gesagt, das sind Durchschnittswerte. Das heißt, nicht jeder bekommt so viel Rückzahlung, nicht jeder schafft es innerhalb dieser kurzen Zeit, das auszufüllen. Und wer weiß, vielleicht zähle ich gar nicht zu den 88%, die immer vom Staat Geld zurückbekommen. Aber aus meiner eigenen Erfahrung kann ich nur sagen, es ist ein guter Stundenlohn. Ich bin wirklich ein Allerweltstyp mit einer Allerweltssteuerklasse. Ich bin nicht mal verheiratet, Steuerklasse 1. Und ich kriege auch jedes Jahr immer, und wenn es nur so ein bisschen was ist, vom Staat zurück. Und da investiere ich jedes Jahr eine Stunde. Und was weiß ich, wenn ich da 100 Euro wieder kriege, dann habe ich einen Stundenlohn von 100 Euro. Ist doch ein Knaller. Mhm. So, jetzt ist definitiv die Frage, wie schwierig ist das und wie erreiche ich das, dass ich da überhaupt was zurückbekomme? Und da sind die Mechanismen, die der Gesetzgeber da vorsieht, die regeln das eigentlich fast alles schon von selbst, weil du hast ja immer einen Arbeitsweg und für uns Berliner heißt das vielleicht, benutze ich die BVG. Also entweder benutze ich die BVG, dann könnte ich da, wenn man so will, so ein Umweltticket, könnte ich geltend machen. Das mindert dann mein Einkommen auf der Steuererklärung. Und dann stellen die fest, da wurde ja viel zu viel Lohnsteuer irgendwie schon abgezwackt von deinem Bruttolohn. Da zahlen wir dir ein bisschen was zurück. damit wir dich da ein bisschen entlassen können, weil du musst ja so viel Geld für das BVG-Ticket bezahlen. Oder anders, wenn es eben nicht die BVG ist, dann hast du eben sowas wie eine Kilometerpauschale. Also du hast eine nicht unerhebliche Entfernung zu deinem Arbeitsplatz und das wird dir in ähnlicher Weise vergütet. Und das ist nur ein Aspekt. Da gibt es auch nur sowas wie Arbeitskleidung, die muss gereinigt werden. Vielleicht habe ich ein Arbeitszimmer. Selbst die Steuersoftware, die ich jedes Jahr einsetze, bei mir ist das eine Website, da melde ich mich an, da kennt er meine Daten schon etc. Und selbst das, was mich das kostet jedes Jahr, das kann ich in der nächsten Steuererklärung auch schon wieder geltend machen. Und dann habe ich da auch schon am Ende wieder ein bisschen was gespart.
Ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ich mache selber die Steuererklärung auch nicht. Und bei mir ist es ein Motivationsthema tatsächlich auch, weil man denkt, das ist was, wo man sich nicht rantrauen kann. Das hört sich einfach so fett an. Und deswegen finde ich die Fakten hier, 22 Minuten, 1000 Euro, 88% kriegen eine Rückzahlung, finde ich sehr, sehr motivierend. Und prima. Was auch noch vielleicht eine Information ist, die da hilfreich ist, sich da zu motivieren. Es gibt Steuererklärungsprogramme, die kann man direkt auf dem Handy, ne? Also ja. Webseite ist ja schon, braucht man nicht mal was installieren, die Hürde ist gering. Ich kann es vom Handy aus machen. Viele Anbieter aus der Startup-Szene oder welche, die zumindest so rüberkommen, bieten da Mechanismen und sagen, dass du das in 5 Minuten durchgemacht hast. Und es gibt Anbieter, da kann ich das erstmal durchspielen, dann kriege ich einen Preis oder besser gesagt, was ich zurückbekommen würde. Und dann, wenn ich mich entscheide, das abzuschicken, erst dann zahle ich und die Kosten sind halt auch vergleichsweise zu dem, was ich zurückbekomme, relativ gering. Was zahlst du?
Ich bezahle 30 Euro für die Benutzung dieser Website und sie funktioniert auch tatsächlich nach dem Schema, was du gerade benannt hast. Das heißt, ich kann mich erstmal dort anmelden, völlig kostenfrei und kann das alles ausfüllen. Und das Programm zeigt mir nach jedem einzelnen Schritt an, was ich jetzt also tatsächlich wiederbekommen würde, nach den Daten, die ich dort eingegeben habe. Und erst im letzten Schritt sage ich, okay, jetzt möchte ich das Ding ausdrucken oder vielleicht online direkt ans Finanzamt schicken und dann erst werden die 30 Euro berechnet. Und wie gesagt, im nächsten Jahr kann ich denen gleich steuerlich Geld machen.
Und die Software unterstützt sich auch gut dabei? Also ist die, weil man kennt sie ja wirklich nicht aus. Also ich weiß, ich habe die Steuererklärung zeitlang machen lassen und da musste ich mal ganz viele Sachen abgeben und dann wurde das von jemand anders halt durchgearbeitet. Da würde ich auch denken, das kriege ich doch gar nicht auf die Reihe.
Also nach meiner Erfahrung würde ich sagen, dass das, naja, also es ist tatsächlich ein Lernprozess. Also von heute auf morgen hätte ich mir selber das nicht zugetraut und da hätte mich auch das bestunterstützendste Programm hätte mich dort irgendwie nicht gut abholen können, sondern das, bei mir war das wirklich ein Prozess. Ich habe mich da ganz langsam rangetastet, also wirklich nur ganz wenige Sachen irgendwie angegeben und erst im Laufe der Jahre begann ich mich mit dem einen oder anderen irgendwie auseinanderzusetzen und habe da festgestellt, oh ja, Mensch, hier kann ich ja noch eine Entfernungspauschale geltend machen oder oh ja, da ist ja noch Arbeitskleidung, das habe ich ja in den letzten Jahren noch gar nicht irgendwie angegeben. Aber meine Erfahrung mit diesen Programmen, da hatte ich jetzt vier irgendwie mal ausprobiert, die sind eigentlich alle okay. Die sind alle in Ordnung, das ist alles nicht kompliziert und sie unterstützen einen auch.
Genau. Stefan, bevor du gleich losfeuerst, weil ich sehe, dass du was dir auf der Zunge liegt, ganz kurz eine Frage noch. Wie viele Jahre rückwirkend kann ich das Ganze tun? Also wenn ich jetzt sage, oh, das hört sich gut an, ich bin motiviert, kann ich für die letzten vier Jahre die Steuererklärung machen?
Genau. Ja. Und da kann richtig was zusammenkommen. Da könnte man sagen, oh, da ist vielleicht sogar ein zweites Weihnachtsgeschenk fällig dieses Jahr. Aber ich möchte nicht zu viel versprechen. Einfach ausprobieren.
Du bist ja kein Steuerberater.
Nein, ganz genau. Das müssen wir an der Stelle tatsächlich verbindlich sagen. Rechtlich verbindlich. Wir beraten hier nicht, sondern wir weisen nur hin. Ihr selber da draußen müsst entscheiden und wir sagen euch auch nicht, wie ihr es macht und welches Programm ihr nutzen sollt. Genau. Wir haben hier gefährliches Halbwissen und mehr nicht. Ja.
Genau. Es gibt natürlich auch andere Beratungen, nicht nur softwaremäßig. Es gibt ja auch den Lohnsteuerhilfeverein, der ist ja auch sehr bekannt. Also es gibt viele Möglichkeiten, wenn man da Unterstützung braucht. Und Marc, Sparpotenzial, also meine Steuersoftware kostet nur halb so viel und ist genauso gut, mindestens.
Ja, gut, ein Punkt für dich.
Ein wichtiger Punkt natürlich, man muss natürlich den Umfang der Steuersoftware beachten. Also klar, für den normalen Privatanwender geht das, aber es gibt ja verschiedene Abstufungen, ne? Weil du ja Wenn du zum Beispiel ein Gewerbe hast, dann brauchst du wieder eine andere Variante.
Oder Kapitaleinkünfte.
Absolut, genau. Ne? Also da muss man gucken. Und ich nutze eine Software am PC. Also ich mache es nicht direkt im Internet, so wie ihr. Und das habe ich abonniert und zahle jedes Jahr 15 Euro und habe immer die aktuelle Version. Und das ist ja das Schöne. Die Daten werden übernommen. Man braucht nicht viel ändern jedes Jahr. Und es funktioniert. Und bis jetzt muss ich sagen, alles, was das Programm ausgerechnet hat, habe ich auch auf den Cent genau vom Finanzamt wiedergekriegt.
Respekt. Können wir mal so ein paar Software-Namen in die Runde werfen, ohne jetzt da zwangsläufig eine Empfehlung draus zu machen? Einfach damit man so
gerne
vielleicht mal ein paar Namen gehört hat. Also ich seit Jahren höre ich immer Wieso.
Wieso, das ist zum Beispiel die ich habe, Wieso Steuer. Ne? Okay. Dann gibt es noch ganz bekannt, Taxman ist von...
Ganz genau, Taxman ist keine Lexman Ahnung, so? Aber... Ja,
ich glaube, Lexware hat auch sowas, ja.
Genau, also mit Taxman habe ich auch schon gearbeitet. Wieso Steuer war mir persönlich ein bisschen also der Engländer würde sagen, die Learning Curve war zu steep. Also der Einstieg ist mir nicht so leicht gefallen, wie ich mir es gewünscht hätte. War nicht so einsteigerfreundlich. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist so ein Prozess. Da muss man, langsam reinwachsen.
Ich habe, glaube ich, mal Steuerfuchs gehört oder irgend sowas.
Smartsteuer.
Smartsteuer, genau. macht Werbung im öffentlichen Raum in Berlin, glaube ich.
Und der Vollständigkeit halber ist so? Die Software, die ich benutze, diese Website, das ist Lohnsteuerkompakt24, glaube ich, heißt die, oder lohnsteuer-kompakt.de. Ah.
Sehr gut. Und das Ganze basiert natürlich auf der Elster-Schnittstelle. Ne? Also man kann die natürlich direkt auch in Elster machen, die Steuererklärung. Wenn man
sich das direkt so beim Finanzamt quasi.
Ja.
Also das Finanzamt oder die Finanzämter stellen selber eine
Software, glaube ich.
Genau, die stellen selber eine Website dafür zur Verfügung.
Aber ich glaube, das ist dann nicht so benutzerfreundlich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass diese Softwareanbieter, die Unabhängigen, großes Interesse daran haben, Mehrwert zu bieten.
Genau.
Ja, vielleicht ist deswegen Elster nicht der optimale Einstieg. Vielleicht sollte man dann tatsächlich irgend so eine Software nehmen.
Vielleicht gibt's Elster ab 12 Jahre. Vielleicht passt das. Vielleicht gibt es ja eine Light-Variante, Elster für Leute ab 12.
Nee, Elster 2.0 oder so.
Genau. Übrigens, der Stichtag ist schon vorbei, ne? Für letztes Jahr.
Hä? Ich denke, du kannst 4 Jahre zurück.
Da muss man auch unterscheiden. Es gibt ja Steuererklärung. Ich weiß leider jetzt nicht genau den Zusammenhang. Also es gibt, der Stichtag dieses Jahr war 1. und 2.11. je nach Bundesland. Und das sind halt die verpflichtet sind, eine Steuererklärung zu machen. Die müssen es bis dahin machen. Man hat länger Zeit, wenn man einen Steuerberater nutzt. Aber wir, René, wir sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also wir sind jetzt nicht normale Arbeitnehmer. Also bei uns gibt es da keinen Stichtag. Deswegen können
warum
wir das
rückwirkend machen. Du und ich nur oder warum?
Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht im Kopf, wie das unterschieden wird. Aber wenn du halt zu so einer, also wir sind nicht verpflichtet zu einer Lohnsteuererklärung.
Also doch, also ich muss dazu sagen, ich habe ja jahrelang die Lohnsteuererklärung gemacht, aber in Steuerklasse 4 oder so. Mhm. Und habe die Steuerklasse dann gewechselt und bin jetzt in einer Steuerklasse, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, Geld wiederzubekommen. Mhm. Und ich wurde noch nicht vom Finanzamt angeschrieben.
Nein, dann bist du halt auch nicht verpflichtet.
Offenbar nicht mehr durch den Steuerwechsel, weil wenn es was zu holen gibt, bin ich verpflichtet. Und wenn es was auszuzahlen gibt, dann verfällt diese Verpflichtung, weil man kennt ja diesen Spruch oder diese Aussage, wenn man einmal eine Steuererklärung macht, muss man sie immer machen.
Ja,
genau.
Und ich kann auch nur jedem dazu raten.
Definitiv, ja. Also wir haben ja jetzt auch herausgestellt, es ist nicht kompliziert. Eigentlich kann man da im Freundeskreis viel mitmachen, ja.
Also am 1.11.2021 ist der Stichtag gewesen für die Steuererklärung von 2020 oder von 2021?
Ja, logischerweise von 2020. Ist ja immer ein Jahr zurück. Das 2021 ist ja noch nicht vorbei.
Also selbst wenn man keine 22 Minuten braucht für die Steuererklärung, sondern ein ganzes Jahr, kann man die Steuererklärung noch pünktlich einreichen.
René, stell dich an, aber nicht doof. Du kriegst das hin.
Gut, dann zeige ich mal, wie clever ich wirklich bin. Und zwar habe ich einen Fakt, der dann gleich in das nächste Thema für Marc führt.
Mhm. Kurz
und zwar
ergänzen, deine Frage zu beantworten.
Ja, bitte.
Also die Frist gilt für Bürgerinnen und Bürger, die zur Abgabe der Steuererklärung verpflichtet sind. Und das sind zum Beispiel Ehepaare, die beide Arbeitslohn erhalten. Deswegen bin ich zum Beispiel nicht verpflichtet, weil ich bin ja Single und deswegen kann ich mir auch 4 Jahre Zeit lassen.
Na, herzlichen Glückwunsch.
Und wer die Fristen versäumt, der weiß, dass es jetzt Gebühren gibt. Ne? Da sind dann Strafgebühren fällig.
Aber man wird angeschrieben vorher, oder?
Habe ich keine Erfahrung. Ich wurde noch nie angeschrieben.
Ich glaube nicht, dass die ein ausgedehntes Mahnwesen haben. Da ist es einfach irgendwann, was haben sie noch an Geld? Schicken sie es rüber.
Nein, ich denke, irgendwann wirst du angeschrieben, weil die wissen ja, dass du verpflichtet bist. Also aufgrund der Steuerlichkeiten.
Kann sowas auch verjähren?
Nee. Da passt das Finanzamt schon an.
Es verjährt alles außer Mord.
Wenn ich jetzt 6 Jahre nicht angeschrieben wurde, heißt es, ich muss mit nichts mehr rechnen.
Naja.
Ja, irgend so eine Verjährungsfristen gibt es da, aber wir schweifen ab.
Genau.
Okay, pass auf, dann jetzt ein schlauer Fakt. Deutsche geben im Jahr 48 Milliarden Euro zu viel für Handy, Strom und Versicherung aus.
Ach je. Also ja. Zu viel, was heißt zu viel? Weil sie überversichert sind oder aber weil sie sich nicht sachkundig machen, ob es einen Alternativvertrag zu dem bestehenden gibt, was Strom, Gas, Wasser, Scheiße und Handy angeht und Internet, genau. Ja, und da kommen wir zum letzten großen App-Bereich, nämlich Sparen durch Anbieterwechsel.
Genau.
So, warum sollte man den Anbieter wechseln von, ich nenne sie nochmal, Strom, Gas, Versicherung, Handy, Internet.
Alles, was du im Haushalt brauchst oder ja, was du in deinen Unterlagen hast.
Genau. Warum sollte man das? Einfach, weil man es kann. Man kann den Anbieter wechseln. Man hat die Möglichkeit, dann einfach zu sagen, ich habe jetzt da ein günstigeres Angebot gesehen mit vergleichbarem Leistungsumfang und jetzt möchte ich bitte dieses. Wenn es zum Beispiel um den Strom geht oder das Gas, das kann ich auch als normaler Mieter. Ich bin nicht dazu gezwungen, ein vom Vermieter aufgezwungenes Kontingent oder Anbieter für Strom oder Gas irgendwie anzunehmen, sondern ich habe da die absolute Freiheit. Ja, der nächste Grund wäre, weil es relativ schnell und einfach geht. Man wird da aktiv unterstützt, aber dazu gleich später mehr, weil es ist, da gibt es auch einen Fallstrick, aber erstmal ist es schnell und einfach.
Aha, so, das große Aber kommt noch.
Das große Aber kommt gleich, genau.
Ja.
Ein weiterer Punkt ist, dass man als Neukunde meistens besser behandelt wird als ein Bestandskunde. Das heißt,
ist es nicht diskriminierend mittlerweile in der heutigen Zeit?
Das ist nicht unproblematisch, tatsächlich. Aber wie da die Gesetzeslage ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber man stelle sich vor, da ist zum Beispiel ein Gasanbieter und du bist schon ein Jahr bei dem Kunde und dann denkt er sich natürlich, oh, naja, der ist ja schon Kunde bei mir, den muss ich nur bei der Stange halten. Da muss ich mich nicht mehr so sehr ins Zeug legen. Im direkten Vergleich mit demjenigen, den er anwerben möchte als Neukunde, wird er uns etwas vernachlässigen. Dem Neukunden wird er vielleicht irgendwie einen Preisnachlass geben, damit er ihn den Fisch mit der Angel irgendwie rausziehen kann aus dem Sumpf des Markts. Ihr wisst schon.
Naja. Das sollte uns aber auch mal zu denken geben, dass ein Neukunde besser oder ein Nichtkunde besser behandelt wird als ein Bestandskunde. Eigentlich schon traurig, dass die Kundenrückgewinnung der beste Berater dann in so einer Situation ist, der dir wirklich weiterhilft.
Ja, aber schöner, glücklicherweise schwingt die Tür in beide Richtungen. Denn damit geben sie uns ja ein wahnsinniges Werkzeug an die Hand, nämlich so schnell wie möglich immer wieder wechseln. Dadurch haben wir
das verstehe
als
ich nicht,
Kunde... Ja, das Grab haben sie sich die Anbieter an der Stelle selbst geschaufelt, weil der Gesetzgeber oder besser gesagt die Verträge sind mittlerweile so und jetzt sind wir eigentlich schon viel zu tief im Thema drin, aber warum nicht? Es ist so, dass du Verträge bekommst, die eine relativ kurze Laufzeit haben und auch relativ kurze Kündigungsfristen, was dich als mündigen Verbraucher in die Lage versetzt, regelmäßig den Anbieter zu wechseln und dadurch immer wieder von Neukundenwechsel und Sonderboni zu profitieren.
Vielleicht ändert sich dadurch das System. Können wir mal schauen.
Ja, die letzten paar Jahre ist das alles sehr stabil gewesen, aber... Schauen wir mal.
Überleg mal, was würde denn passieren, wenn man wenn ein Unternehmen sagen würde, ey, du bist jetzt schon seit 10 Jahren Kunde bei mir, kriegst einen Bonus ausgezahlt.
Das wäre unfassbar, aber interessanter Aspekt.
Oder toll. Mit jedem Jahr sinkt dein monatlicher Beitrag um. Ist doch, das wäre doch viel intelligenter, dieses Schema. Ja. So mache ich doch eine lange Kundenbindung dann auch.
Ja.
Wenn das heißt, ich muss jetzt noch ein paar Jahre bei dem durchhalten, dann komme ich in diesen Status, wo ich nur noch die Hälfte bezahle.
Ja, das Ding ist eben so, jetzt wieder von der anderen Seite gedacht, wenn ich jemanden habe, zum Beispiel Mietverträge, kennt man ja, der wohnt jetzt hier schon seit 10 Jahren oder 20 Jahren, der hat doch einen günstigen Mietvertrag. Ja, oder bei Handyverträgen ist es ja auch oft so. Da gab es irgendwie eine Periode, da hat man sehr günstige Handyverträge gekriegt und die Mobilfunkanbieter, die versuchen alles, um einen teureren Vertrag irgendwie aufzudrängeln. Und da wollte ich jetzt die Brücke schlagen zu dem, wo wir jetzt gerade hier sind, dass es nicht immer von Vorteil ist, Leute in ihren alten Verträgen zu belassen, weil das für den Anbieter auch von Nachteil sein kann, weil es einfach zu günstig ist. Weil der Markt kann sich ja dahingehend entwickelt haben, dass die Einkaufspreise für die Rohstoffe, also für das Strom und Gas, vielleicht irgendwie so in die Höhe geschnellt sind, dass der Anbieter daran zerbrechen würde, wenn er weiterhin nur noch Kunden hätte, die diese günstigen Tarife bezahlen. Also muss er flexibel bleiben. Und so regelt sich der Markt wieder selbst und pegelt sich ein.
Aber ist es nicht auch so, also dahinter steckt ja auch eine Strategie, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Handy-Telefon-Anbietern sind, die zahlen sozusagen als Neukunde erstmal einen günstigen Preis und die Anbieter spekulieren halt auch darauf, dass sie vergessen zu kündigen, weil dann gilt ja erstmal ein viel teurerer Preis, ein regulärer Preis in der Regel. Und das gilt, glaube ich, ganz viele, die in diese Falle tappen.
Die Anbieter denken also, wir sind bescheuert oder was?
Nee, das ist einfach Realität.
Das ist Realität und das ist allgegenwärtig. Und in dem Bereich Strom und Gas und Internet ist das noch viel präsenter. Da vergessen die Leute wirklich, also die meisten sind einfach zu bequem. Und deswegen nennen wir das hier auch ganz explizit und sagen, geht jedes Jahr hin, zum Ende des Jahres beispielsweise, zum Mitte des Jahres, setzt euch hin und recherchiert einfach mal, gibt es einen günstigeren Stromanbieter, einen günstigeren Gasanbieter, Internet, sonst irgendwas. Das Wechseln, das lohnt sich eigentlich immer. Das kann ich ziemlich pauschal sagen.
Ja. Also, genau, da möchte ich ergänzen, zwei Beispiele. Jetzt zum Jahresende, ich glaube, Dezember ist immer die Zeit, wo man die Kfz-Versicherung wechselt. Da gibt es immer ganz viel Werbung von den Versicherungen.
Ja, stimmt.
Ist immer so, kommt jetzt ja wieder, ne? Und was wir gerade gesagt haben mit der vergessen zu kündigen, und dann hat man wieder wieder 2 Jahre sozusagen das Ding an der Backe. Da gibt's jetzt was Neues und das müssen wir natürlich unbedingt erwähnen. Das ist nämlich sehr verbraucherfreundlich. Das gilt sozusagen für Mobilfunk, Internet und Telefontarife. Denn ab Dezember gibt es eine neue Regelung. Das bedeutet nämlich, wer vergessen hat, sozusagen seinen Vertrag zu kündigen nach der Mindestvertragslaufzeit, der hat nicht nochmal die volle Laufzeit an der Backe, sondern der darf dann ab sofort monatlich kündigen. Also absolut verbraucherfreundlich. Es ist nicht so teuer. Mega, man krass, braucht nur einen Monat dann sozusagen noch beibleiben und kann dann kündigen, wenn man es mal vergessen hat. Und das ist auf jeden Fall ein Plus für den Verbraucher, oder?
Ja, ein weiteres Plus für den Verbraucher, was viele gerne vergessen, ist das sogenannte Sonderkündigungsrecht bei allen Verträgen, wenn es zu einer Preiserhöhung kommt. Bei Versicherungen kennt man das, aber bei Strom- und Gasanbietern ist das wohl auch so. Ich habe das gerade, und das ist unser nächster Tipp für euch, die Website der Verbraucherzentrale. Dort habe ich das vorhin nämlich nochmal nachrecherchiert. Und die haben explizit darauf hingewiesen, ach, wenn Sie da mit dem Gedanken spielen, irgendwie den Stromanbieter zu wechseln, gerade in unserer jetzigen Zeit, das ist einerseits ein bisschen schwierig, weil die Preise gerade so ein bisschen explodieren. Das heißt, bleiben Sie möglicherweise lieber bei Ihrem Vertrag. Der ist vielleicht günstiger als das, was ja jetzt gerade auf uns zukommt. Aber andererseits, wenn Sie einen gefunden haben, der günstiger ist als den, den Sie jetzt haben, und Sie haben gerade eine Preiserhöhung bekommen, jede Preiserhöhung gibt mir ein Sonderkündigungsrecht als Verbraucher. Ja. Ihr macht die Preise höher, dann bin ich weg. Immer dran denken.
Ist ja einfach zu verstehen, weil die die Preise sind ja eine Vertragskondition und wenn sich Konditionen ändern, dann besteht der Vertrag in der Form ja gar nicht mehr. Damit hatte ja jetzt blöderweise auch die, glaube ich, die Banken zu kämpfen mit ihren heimlichen Preis oder mit ihren halbheimlichen Preiserhöhungen, die jetzt ja per Schrift dann versuchten, Leute zu überzeugen, rückwirkend eine Unterschrift zu geben. Auch da kann ich nur den Tipp geben, nicht reagieren.
Auf das keinen Fall.
Zumindest in den Fällen, wo ich es kenne, die zur Folge, dass da Geld zurücküberwiesen wurde, weil es ein Gerichtsurteil gibt. Ja, also genau, kann man sich prinzipiell merken, ändert sich was an Vertragsbestandteilen, ist eine Leistung nicht mehr so, wie sie abgeschlossen wurde, dann hat man natürlich beide Seiten Sonderkündigungsrecht.
Genau, in der Regel wird dann bei den meisten Anbietern, kannst du dann bis zum Ende deiner aktuellen Laufzeit zu den alten Preisen der Kunde bleiben und ansonsten erhöht sich das dann. Ne? Aber jetzt gibt es ja Leute, die wahrscheinlich jetzt sagen beim Zuhören, na wie, denn wenn ich den Anbieter wechsle, dann habe ich hier eine Woche keinen Strom und wie, mein Telefon geht dann eine Woche nicht. Nee, weit gefehlt. Das war früher vielleicht mal so. Gerade beim Telefon kennt man das ja, ne? Dass es nicht nahtlos geklappt hat. Aber inzwischen gibt es diese Fallstricke eigentlich nicht mehr. Das hatte ich neulich selber bei einem Bekannten. Da lief sozusagen der alte Vertrag aus und der neue Anbieter ist erst 10 Tage später an den Start gekommen. Und dann ist es automatisch so, dass der alte Anbieter die 10 Tage noch mitmachen muss, so dass man wirklich ohne Ausfall den Anbieter wechseln kann. Und das ist eigentlich auch sehr cool.
Ganz genau.
Ja, das ist verbraucherfreundlich.
Ja. Apropos verbraucherfreundlich. Da habe ich ja vorhin gesagt, dass mit dem Wechseln, das geht alles relativ schnell und einfach. Habe aber auch gesagt, da ist ein bisschen was zu beachten. Und da würde ich ganz gerne nochmal die Biege drehen. So, ja, was macht die Sache denn so einfach und schnell, dieses Wechseln des Anbieters? Nun, es gibt Vergleichsportale. Drei bekannte wollen wir hier mal nennen. Verivox, Teltarif, Check24, kennt man zum Beispiel aus der Fernsehwerbung bestimmt. Check24, hier checke ich alles. Das ist ein großes Vergleichsportal. Und die bieten eben auch an, so eine Tarife für Strom, Gas, Wasser, Scheiße, miteinander zu vergleichen. Und die zeigen nicht nur, wo man das günstigste Angebot findet, sondern die bieten auch gleich quasi einen Ein-Klick-Service an. Pass auf. Du brauchst bloß hier zu klicken und dann machen wir für dich den Rest. Und das habe ich schon etliche Male gemacht und muss sagen, das ist absolut unproblematisch. So, was man dabei jetzt allerdings beachten muss, sage ich gleich, nachdem René seine Frage gestellt hat.
Nee, sag mal bitte, was man da beachten muss. Ich möchte dann mal auf das Beispiel Versicherung in dem Bezug gerne eingehen, weil da gibt es nämlich auch was ganz Wichtiges zu beachten.
Na, dann machen wir kurz den Exkurs zu den Versicherungen.
Bei den Versicherungen gibt es auch Apps, mit denen man seine Versicherung, wo deine ganzen Versicherungspolicen eingibst und dann prüfen die und suchen dir eine günstigere raus und dann kannst du per Knopfdruck wechseln. Was viele Leute nicht wissen ist, dass dieser Anbieter dieser App dann einspringt als dein Versicherungstyp quasi, der in deinem Namen dann Versicherung abschließen kann. Das heißt, du autorisierst die Software zum Abschluss von Versicherungen. Dazu ganz, ganz kurzes Beispiel. Wir hatten den Fall, die App mal runtergeladen zu haben, angeguckt zu haben, da eine Sache eingegeben und dann wollten die irgendwas und dann einfach abgebrochen. So, Thema war erledigt. Dann haben wir Kontakt zur Versicherung aufgenommen wegen irgendeiner Sache, Monate oder vielleicht Jahre später und da sagte die, tut mir leid, laut DSGVO darf ich nicht mehr in deine Versicherungsunterlagen reingucken, da ist jemand anders eingetragen. Und da sagt sie, hä, wer denn? Ja, du hast das Mandat jemand anders übergeholfen. Und da sagt sie, kann ich mich nicht erinnern, dass ich das jemals gemacht habe. Und da war nämlich so, dass du mit der Eingabe in der Software offenbar ohne eine Bestätigung, also das war da sehr unsauber gelöst, quasi die Software, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, weil die Details einfach zu oberflächlich sind, dieser Software quasi das Mandat übertragen hast. Und rein rechtlich, die in deinem Namen oder für dich Versicherung abschließen dürfen. Müssen sie ja, wenn ich in einer App eine Versicherung abschließe, treten die ja dann quasi als dein Mandat auf. Genau, also aufpassen.
Ja, Es gibt nicht nur diese Vergleichsportale, es gibt richtige Wechseldienstleister. Und die können an deinem Wechsel mitverdienen wollen. was auch ihr gutes Recht ist.
Das würden die es ja nicht machen.
Ja, ganz genau. Also diese Vergleichsportale, die machen das quasi zum Nulltarif in den meisten Fällen. Also ich habe mir denn den Spaß gemacht, und das würde ich auch jedem anderen immer raten, dass, wenn ich auf einem Vergleichsportal bin und es sagt mir, pass auf, der und der Stromanbieter, hier der und der Tarif zu dem und dem Preis, auch mal direkt zu dem Anbieter gehen, zu dem Stromanbieter, und gucken, ob dort dieselben Preise stehen. Ja, oder ob die auf den Vergleichsportalen gegebenenfalls nicht mehr aktuell sind oder ob die da überteuert sind, sonst sowas. Weil im Zweifelsfall würde ich immer noch mehr sparen, wenn ich den Wechsel selbst vollziehe. Okay, das ist soweit logisch. Und jetzt der dritte und krasseste Punkt, und das spielt so ein bisschen in das rein, was du gerade gesagt hast, René, nämlich ich kann, wenn ich das möchte, einen Wechselbot beauftragen, der einerseits mir unverbindliche Vorschläge machen kann. Da kann ich dann einfach sagen, ja, okay, möchte ich gerne das Angebot annehmen oder auch nicht. Oder aber ich kann so einem Wechselbot, und das ist geradezu erschreckend, dystopisch, dauerhaft eine automatische Wechselvollmacht ausstellen, sodass der jedes Jahr für mich immer den günstigsten Anbieter raussucht und der erledigt das alles für mich und muss überhaupt gar nichts mehr machen. Aber wie René schon dargelegt hat, dann stellt man da eben eine Vollmacht aus und wer weiß, was damit passiert. Lieber mündig und selbstständig bleiben. Komfort ist nicht alles.
Das stimmt. Und um den Bogen zu spannen, den Kreis zu drehen zum Thema am Anfang der Sendung, da hatten wir ja gesagt, warum spart man oder was ist die Folge davon? Da hatten wir ja gesagt, da geht es irgendwie um die Wirtschaft, dass die Wirtschaft davon geschädigt wird, wenn man spart. Aber der Fall eben zeigt ja auch, wenn du selber sparst, können ja andere trotzdem mitverdienen. Also es schließt sich so ein bisschen aus, ne? Aus meiner Sicht. Das ist ja eher so ein Kooperationsprojekt, wenn man so will. Ne? Mhm. Probiert's aus, schickt uns vielleicht ja mal eure Erfahrung, ob ihr schon mal über so eine Dienste euren Stromanbieter, Gasanbieter, was auch immer, gewechselt habt. Also ich glaube, wir drei haben die Erfahrung gemacht, ne? Das kann man, glaube ich, sagen, mit verschiedenen Bereichen. Und es ist natürlich immer die Frage, im Internet ist es einfach erreichbar, aber das ältere Ehepaar muss wahrscheinlich dann auf seine Kinder zurückgreifen, die das dann für die machen.
Immer. Gut, aber ältere Ehepaare haben auch andere Sparmethoden.
Ja, klar. Mag sein.
Ja, also wer auch immer sich für diese neuen Wege hier interessiert, immer doppelt checken, alles genau vergleichen. Ja. Sich gegebenenfalls zurückversichern bei was ich im Lebenspartner, der gerade dabei steht. Hier, guck doch selber du noch mal rauf, damit man da noch ein zweites Paar Augen hat oder so. Tauscht euch aus, guckt auch, gerade wenn es beim Anbieterwechsel, was ich von einem zum anderen Stromanbieter geht, guckt nach, ob der neue Anbieter, ob der nicht nur ein gutes Angebot hat, sondern ob der auch seriös ist. Seriös heißt es, ob der seriös ist. Ja, gibt es entsprechende Meldungen, da gibt es Portale. Dann die Sache mit den Kündigungsfristen hatten wir. Ich rate hier nur noch 2-3 Punkte runter, die ihr unbedingt beachten solltet. Sehr gerne werden Paketpreise angeboten. Schaut, ob das für euch etwas wäre. Also sowas wie, ihr verbraucht im Jahr nur 3000 Kilowattstunden, dann bezahlt ihr hier noch ein bisschen weniger. Bei dem einen oder anderen funktioniert das. Da kann man noch mehr sparen. Vorsicht bei Preisgarantien. Preisgarantie klingt so viel, so wie, na, ich muss dann halt immer genau so und so viel bezahlen. Marketing. Nein, manchmal sind die Preise eben, die setzen sich aus verschiedenen Teilen zusammen und die Preisgarantie gilt dann nicht für alle Teile, sondern nur für bestimmte. Und außerdem sind sie zeitlich begrenzt. Ja, also schließt einen Vertrag ab von, was ich, 2 Jahren und die Preisgarantie gilt aber nur für 1 Jahr. Ja, also besser darauf achten, dass die Mindestvertragslaufzeit mit der Preisgarantie irgendwie übereinstimmt, sodass man danach dann auf jeden Fall wechseln kann. Ja, sonst noch was? Nee, ich glaube, das war's.
Nein.
Wir können die Kiste zumachen.
Den Sarg zumachen, ja.
Dann möchte ich abschließen mit einem Tipp, speziell für Frauen, ein Spartipp.
Oh, oh.
Und zwar auch einer, auf den man nicht sofort kommt. Ich habe ihn von einer Frugalistin, also ein Tipp von Frauen für Frauen. Geld sparen könnt ihr ganz leicht, liebe Damen, indem ihr euch eine Glatze schneidet. Spart wohl 30 Euro Friseur im Monat und unnötiges Haarshampoo.
Toller Tipp.
Genau. Und ja. Jetzt kann ich euch dann nur ins Internet entlassen und sagen, guckt euch mal das Thema Frugalismus an oder Feierbewegung oder Selbstversorger. Dann seht ihr die Sparelite dieser Welt und die haben definitiv noch den einen oder anderen Tipp auf Lager.
Ja, und René hat ja auch einen Tipp in unserer Redaktionssitzung. Klauen ist günstiger als kaufen.
Das stimmt. Aber auch nicht, aber illegaler als kaufen.
Man darf sich nur nicht erwischen lassen.
René, wir können uns hier nur um ein Problem gleichzeitig kümmern.
Richtig. Ne? Ja, also da haben wir ja in einen riesen Potpourri. Ich glaube, wir haben jetzt eine Stunde lang über Sparen geredet. Aber ich hoffe, da war für jeden was dabei. Oder wir hoffen es jedenfalls. Ne?
Genau, ihr könnt euch, also, euch jetzt ganz kurz entspannen in der Zeit, wo René euch nochmal die Kontaktmöglichkeiten vorliest und danach wird's los.
Nein, ich war da.
Warte, dann, wenn ich die Kontaktmöglichkeiten nicht vorlesen darf, möchte ich noch zwei ganz schnelle Tipps, Spartipps reinhauen. Ich habe wirklich die Latte noch voll. Spartipp Nummer 1. Zum Schmieren von Scharnieren Ohrenschmalz nehmen. Spartipp Nummer 2. Was funktionieren soll, ist Schuhe putzen mit der Bananeninnenschale, Innenseite der Schale, mit der Innenseite der Bananenschale, so rum, statt Schuhcreme zu
nehmen. Nehmt die Bananenseite von der Innenschale, damit kriegt ihr eure Schuhe mit Sicherheit wieder sauber.
Gut, aber dann lasst uns die Kontaktmöglichkeiten hören und vielleicht könnt ihr ja den einen oder anderen Spartipp uns mal rüberschicken. Ich denke, wir haben wirklich nur Stoff für eine zweite und dritte Sendung.
Ja.
Mal gucken, vielleicht holen wir das Thema nochmal raus.
Irgendwas ist doch immer, der Podcast aus Berlin. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Wir sind auch bei Facebook und auf YouTube.
Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Also wir sind gespannt und ich wette, Gordon schreibt uns auch seine Spartipps.
Gut.
Jetzt habe ich schon gedacht, wir sparen uns das Witzbattle, aber nee, so weit wird es doch nicht kommen,
nee, oder? Auch niemals.
Niemals, Leute. Also weil gerade so eine Gedankenpause war, weißt du? Ja, also. Nee,
das war nur eine Sprechpause. Ich habe trotzdem weiter gedacht. Nee,
das war Pause für Applaus.
Ist aber, genau, Pause für Applaus. Ist aber ungewöhnlich, eine Sprechpause bei euch beiden. Also kommt ja so gut wie selten vor. Von daher, ja, legen wir los mit unserem Witzbattle, weil Tradition ist Tradition, die sollte man nicht brechen. Wir starten jetzt das Witzbattle. Ihr seid vorbereitet. René hat die alten Folgen gehört für die alten Witze. Und Marc, haben wir gesehen, der hat sich eine Fernsehwoche, war es, es gibt aber noch Hör zu und TV Digital, was auch immer, gekauft, um dort Witze zu präsentieren.
Das war jetzt sicher nicht so clever. Jetzt wird uns die Fernsehwoche verklagen. Wir versuchen dir unsere Zeitschrift zu verkaufen. Manche Leute kaufen die nur, weil da die Witze drin sind und ihr erzählt die bei eurem scheiß Podcast, habt ihr eine Macke.
Ganz genau.
Aber sei es drum. Ne? Ihr wisst ja, Beschiss ist es erst, wenn du dabei erwischt wirst. Und mit diesen wohlgesetzten Worten kommt hier der erste Witz. Ich bekomme einen Drohbrief nach dem anderen, seufzt ein Mann. Sein Freund rät ihm, melde es der Polizei, die hilft dir. Der Mann schüttelt bekümmert den Kopf und sagt, ich glaube das ehrlich gesagt nicht, denn die Briefe stammen vom Finanzamt.
Na toll.
Sehr gut, passt ja sogar zum Thema der heutigen Sendung.
Ja.
Ich habe mich natürlich auch wieder darum bemüht, dass die Witze thematisch passen. Und weil es um Sparen geht, kann jetzt natürlich nur ein Schottenwitz kommen. Sagt der eine Schotte zum anderen, ey, wir haben letzte Woche nach fast 50-jährigem Bestehen unseren Fußballclub aufgelöst. Da sagt der andere, was, warum das denn? Ja, wir haben einen Ball verloren.
Alles klar.
So ist das. Na? Ja, ich habe auch einen Witz. Ein Dachdecker fällt vom Dach. Ja. Sofort stehen um ihn Leute herum und der eine fragt erschrocken, was ist passiert, was ist passiert? Und der Dachdecker, der steht auf, klopft sich den Staub von der Hose und dann meint er, na, keine Ahnung, ich bin da auch gerade erst angekommen.
Genau. Und irgendwas gebrochen? Nee, nur ein bisschen Kartoffelsalat.
Sehr gut ergänzt, Marc. Das war dein zweiter Witz schon, ne?
Nee, ich hau noch einen raus.
Du darfst, ja, mach mal.
Du Schatz, unser Nachbar war heute da und hat nach der Bohrmaschine gefragt. Und hast du sie ihm etwa gegeben? Aber ja. Verdammt, die sehen wir nie wieder. Wieso? Das war seine.
Sehr gut. Auch übrigens ein super Spartipp, ne? Leihen statt kaufen. Egal. Ein Rezept aus einem schottischen Kochbuch. Und zwar ein Rezept für Tomatensauce. Zugehört? Man erhitze Wasser und schütte es in einen roten Teller.
Oh. Aua, aua. Schmeckt nur nicht nach Tomatensauce. Eieiei. Aber wenn wir schon in der Küche sind, es klirrt in der Küche. Mist, mir ist die Tasse runtergefallen, sagt der Mann. Die Frau sagt, warte Moment, ich komme mit dem Besen. Und dann sagt er, komm, das kurze Stück kannst du doch auch zu Fuß gehen.
Sehr gut. Ach ja, der ist gut.
So, Schatz, wusste, dass hier noch zusammenfegen oder springt er nicht an? Aber gut. Mein Witz lautet, Papi, wo ist denn Afrika? Keine Ahnung, deine Mutter hat schon wieder aufgeräumt.
Ja, frag doch mal deine Mutter, die räumt doch mal weg.
Genau.
Okay, pass auf, ein Schotte geht mit seiner Frau spazieren, kommt seiner Würstchenbude vorbei und da sagt sie so, oh, das riecht hier aber schön. Und da sagt er, wenn du willst, können wir auf dem Rückweg hier nochmal vorbeigehen.
Oh, oh, oh. Polizeikontrolle. Der betrunkene Autofahrer lallt, ich habe nur 3 Tee getrunken. Darauf der Polizist, na dann haben sie aber mindestens 3 Kamille.
So, so.
Bonuswitz.
Bonuswitz? Okay, okay.
Hat er nicht.
Ein Bauer zum anderen beim Stammtisch. Ich glaube, ich habe echt den faulsten Hahn der Welt. So, wie kommst du denn darauf? Naja, wenn der Hahn vom Nachbar kräht, dann schlägt meiner nur kurz die Augen auf und nickt zustimmend.
Sehr gut. Okay. Paul freut sich. Meiner Frau wurde vor 2 Wochen die Kreditkarte geklaut. Da sagt sein Kumpel, hä? Und warum freust du dich da? Naja, der Dieb, der gibt weniger aus als meine Frau.
Ja, wunderbar. Sehr schön.
Sehr gut. Ja, ich habe einen ganz besonderen Bonuswitz. Den habe ich nämlich gefunden unter der Überschrift Der witzigste Witz der Welt. Der ist wirklich ausgezeichnet worden. Und ihr könnt ja selber entscheiden, ob er so witzig ist. 2 Jäger sind im Wald unterwegs, als einer von ihnen zusammenbricht. Er scheint nicht mehr zu atmen und seine Augen sind glasig. Der andere Jäger holt schnell sein Handy hervor und wählt den Notruf. Mein Freund ist tot, stößt er hervor. Was soll ich tun? Und der bekommt den Rat, beruhigen Sie sich doch erstmal. Versichern Sie sich zunächst, dass er wirklich tot ist. Dann ist ein Moment still. Und dann hört man einen Schuss. Und dann geht er zurück ans Telefon und sagt, ja, was soll ich jetzt machen?
Genau. So, Stefan, bei diesem Witz würde ich dich mal bitten, die Pointe zu erklären, weil, also der Witz ist schon seit, also der ist sehr, sehr alt und der wurde vor vielen, vielen Jahren mal gekürt. Und erklär doch mal bitte, was der Witz an dem Witz ist.
Nee, er hat seinen...
Oder bist du da mit deinem Jägerlatein am Ende?
Nö, er hat seinen Jägerkollegen erschossen.
Ja, und warum?
Weil sie ihn darum gebeten haben.
Genau. Das hat doch jetzt jeder verstanden.
Also beim Jäger... Nein, beim, also ja, vielleicht, aber die Hintergründe sind ja aus dem Jäger-Dasein. Und zwar ist es so, um sicher zu gehen,
ja,
dass man noch mal einen Schuss tot ist, gibt man einen weiteren Schuss ab. Genau. Ohne dieses Hintergrundwissen ist der Witz ja nur halb so lustig, weil dann versteht man den nicht. Dann lacht man vielleicht darüber, dass der Jäger den erschossen hat. Ja, also es ist so ein Jägerding, ne? Einmal schießen, dann hast du wahrscheinlich nur verletzt und dann der zweite Schuss ist tödlich.
Also ich halte das mehr für so ein Klugscheißer-Ding, aber gut.
Ja, eben. Ne? Also Marc, wir machen die nächste Sendung alleine.
Ich habe mich belesen. Ich habe diesen Witz nämlich nicht verstanden. Damals dachte ich, was ist denn daran lustig? Dann hat er halt das zweite Mal auf den geschossen, was ist daran lustig? Und dann habe ich mir die Hintergründe durchgelesen, weil ich glaube, dieser Witz ist nämlich dann auch so ein bisschen durch die Kritik gegangen von wegen lustig. Da kann vielleicht ein Jäger drüber lachen. Aber egal, ich habe einen anderen Witz, wo der auch mit Schießen zu tun hat. Mhm. Zwei Hasen sitzen im Wald und finden ein Gewehr von einem Jäger. Und dann nimmt der eine Hase das Gewehr und guckt so, was das ist und guckt vorne ins Rohr rein, ne, und begutachtet es. Und der andere Hase spielt an dem Gewehr rum und löst den Abzug aus und spallert diesem Hasen komplett das Gesicht weg.
Aua.
Also es gibt einen Knall und dann hängen irgendwie bei dem Hasen nur so das Auge halb raus, der Kopf ist nur halb da.
Du musstest dich beschreiben.
Der Hase, den Auslöser, das gehört aber zum Witz.
Okay.
Dann guckt der Hase, der den Abzug betätigt hat, zu dem rüber und sagt, oh Gott, ey, was guckst denn du so? Ich habe mich auch erschrocken.
Toll. Nach dem, was du über meinen Witz gesagt hast, findest du den lustig, ja? Das passt überhaupt nicht. Das passt überhaupt nicht, René. Ganz ehrlich. Unglaublich.
Mann.
Jetzt können wir uns darauf einigen, dass das der zweitlustigste Witz der Welt war.
Genau. Unbedingt.
Ja. Was soll man sagen?
Stefan, hast du noch einen?
Nee.
Na dann?
Warte mal, ich guck mal.
Gut.
Ja, dann ich habe hier so ein paar Flachwitze. Was essen Autos am liebsten? Na. Parkplätzchen. Oder wie war die Stimmung in der DDR? Sie hält sich halt in Grenzen, ja. Okay.
Okay, dann noch ein kleiner Kinderwitz zum Schluss. Der Schuh drückt, seufzt der kleine Tausendfüßler. Seine ratlose Mutter fragt, welcher denn, mein Kind? Welcher? Ich glaube, das reicht jetzt wirklich.
Ja. Also jetzt ist aber gut, ne? Ja, danke fürs Witzbattle. Applaus.
Yeah!
Ja, und was soll ich sagen? Eine XXXXL-Sendung mal wieder. Anderthalb Stunden. Da muss ich ja zweimal Plasma spenden, um die Folge hören zu können.
Wir haben Content für 4 Stunden in anderthalb Stunden untergebracht.
Ja, also zwischenzeitlich habe ich viel zu schnell geredet. Es tut mir leid, da müsst ihr vielleicht irgendwie die Geschwindigkeit auf 80% runterstellen.
Echt mal. Hätte der Marc mal ein bisschen schneller gesprochen, hätten wir nicht so wenig Zeit gebraucht. Ja. Aber egal.
Du spielst heute wieder nicht in meinem Team, oder?
Nein.
Aber ich muss sagen,
es hat sich gelohnt, diese Überlänge zu produzieren, denn ich denke, es war für jeden was dabei und vielleicht hat der eine oder andere davon profitiert und hat jetzt ein neues Feld entdeckt, nämlich Sparen. Na? Also von
oder
daher,
wie wir es gerne nennen, Geld sammeln.
Oder so, genau, so kann man es auch sagen. Aber was soll's, vielleicht gibt's auch den einen oder anderen, der jetzt sagt, das hättet ihr euch sparen können. Aber okay.
Ja, genau.
Der Podcast ist vorbei. Folge 72, kannst du dir sparen, heißt sie. Und von daher, lieber René, lieber Marc, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Sehr gerne. Wir sagen einfach tschüss.
Genau. Und die nächste Folge sparen wir uns auf keinen Fall. Die kommt in 2 Wochen.
Und nicht vergessen, maßvoll bleiben beim Sparen. Tschüss.
Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran.
Und hier sind die Outtakes.
Prost.
Ah, lecker.
Was trinkst du, einen Tomatensaft, Stefan?
Bin gerade im Flugzeug, bin gerade abgehoben.
Bist im Flugmodus, ne? Hm. Das ist ganz gut, ein ganz guter Modus während der Sendung, im Flugmodus sein, weißt du, so auf Reisehöhe. Vielleicht liegt es daran, dass Marc Wattestäbchen im Ohr hat.
Was?
Manche sagen Wattestäbchen.
Ah, die sind AirPods,
ne? AirPods Pro.
Ach, hat man gar nicht erkannt.
Sind die habe ich Wattestäbchen. Doch ausgetauscht. So, darauf einen Dujardin. Gösser 0,0.
Prost.
Prost. Ich habe schon einen Schluck Tomatensaft getrunken.
Das schmeckt außerhalb von Flugzeugen nicht.
Das stimmt ja nicht. Probier's doch mal aus.
Ich bin ganz ehrlich, ich gehe noch mal ganz kurz pinkeln und dann geht's los.
Er erspart uns heute überhaupt nichts. Nimm die Kopfhörer mit. Dann
eben. Dann bist du dabei. Und wir auch. Hm.
Wäre nicht das erste Mal, dass Pinkelgeräusche auf irgendwelchen Sendematerialien sind.
Stefan, du bist immer derjenige. Du bist immer derjenige, der die Verabschiedung in die Länge zieht. Nicht wir. Sag einfach Tschüss und Jutes.
Wir sparen uns jetzt hier die Aufnahme. Stopp.